Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 218. Heute werfen wir einen Blick auf das Wrestling-Jahr 2019. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da sind heute zwei wackere Gesellen. Auf der einen Seite ist David Kloß von MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Schönen guten Tag.
Wackere Grüße.
Genau, und heute auch mal mit der ganzen Anmoderationsabwechslung mal. In der Leitung ist der Kai. Schönen guten Tag.
Und der andere.
Genau.
Hallo.
Die kürzestmögliche Anmoderation. Ja, liebe Leute, neues Jahr, neues Glück. Frohes Neues hier auch nochmal. David, wie hast du das Neujahr verbracht? Geht's dir gut bislang?
Ja, sehr chillig mit Freunden. Und irgendwann durfte ich dann meine betrunkene Frau nach Hause fahren. Das war lustig.
Und selber? Kai. Ich hab mit Freunden, haben wir Raclette gemacht, haben Cards Against Humanity gespielt und haben ganz chillig einen lustigen Abend miteinander verbracht, aber jetzt auch nichts dramatisch Wildes. Ich musste ja auch schon ab dem zweiten wieder arbeiten und war ja auch noch dann direkt hinten dran krank, also von daher ist das ja wurscht. Kai, wie war es bei dir?
Ich hab komplett eskaliert, ich war im Disneyland Paris. Also das war ein Erlebnis, also war sehr, sehr schön, wirklich unfassbar, kann ich jedem nur empfehlen, der damit irgendwas anfangen kann. Und erste Amtshandlung im neuen Jahr war erstmal Achterbahn gefahren. Das war eigentlich ganz cool, irgendwie so um 12:30 nachts oder so, nachdem dann nur 20 Minuten das heftigste Feuerwerk in die Luft geballert wurde. Achterbahn fahren war einfach rundum sehr, sehr schön.
So muss das sein. Wir haben auch von euch da draußen natürlich ganz viele Neujahrswünsche bekommen und auch Weihnachtsgrüße und Wünsche und Dankeschöns und keine Ahnung was. An der Stelle natürlich nochmal danke, dass ihr euch alle auch mal die Zeit genommen habt, uns hier zu schreiben und Dankeschön zu sagen. Und wir freuen uns natürlich sehr drüber. Das geht immer auch an das Team hier weiter. Die freuen sich natürlich auch drüber. Wir geben hier unser Bestes und unser Vorsatz für 2019 ist natürlich, das ganze Ding hier noch ein bisschen schöner, besser, größer und professioneller aufzuziehen. Und damit
Moment mal, hast du nicht im Chat gesagt, es ist Weltherrschaft bei uns das Ziel?
Stimmt.
Ja. Eigene Promotion habe ich doch gehört.
Ja, eben.
Ja, der erste Headlock-Event und so. Ja. Wir gehen all in.
Ja. So kleine Stars wie Brock Lesnar, Undertaker.
Genau. Ne, unter denen machen wir es nicht. Wir haben auch einen Sponsor aus Saudi-Arabien.
So typisch einfach so, nein, so diese typischen Promotions, die so sagen so, ja, wir haben den und den und den. Und dann aber einfach keinen angefragt haben und die Show findet nie statt.
Genau. Was wir jetzt auf jeden Fall haben, ist, wir haben einen Merchandise-Shop. Das ist doch schon mal was Geiles. Ähnlich wie das auch ganz viele deutsche Wrestler und auch Promotions und auch andere Podcasts machen, kooperieren wir jetzt seit kurzem mit den Freunden von SL Wrestling. Und da könnt ihr dann T-Shirts und Hoodies und all so ein Kram von uns bestellen, mit einmal auf der einen Seite mit dem Headlock-Logo, auf der anderen Seite auch mit Motiven. Schaut da gerne mal vorbei, slwrestling.de, und dann findet ihr uns bei Others und dann natürlich Headlock. Schaut da gerne mal vorbei, Shirt kostet 20 Euro und unterstützt uns damit auch und habt obendrein ein neues, wunderschönes Shirt, ne? slwrestling.de. So, in dem Sinne, ansonsten, wenn ihr uns noch unterstützen möchtet und einfach vielleicht auch einfach nur mehr hören möchtet, dann schaut natürlich auf Patreon und Steady vorbei. Da haben wir jetzt ganz aktuell vergangene Woche die Special Review zu Wrestle Kingdom 13 online gestellt. Wir haben da auch ein paar Fragen zu bekommen. Wie fandet ihr das? Geiler Event, kann man nicht anders sagen. Shaggy und ich plaudern darüber. Und ansonsten gibt's nächste Woche auch noch das Gastspiel, dann auch mit dem Shaggy. So, genug der vielen Worte. Und ihr wisst, wie wir uns erreichen können. Facebook, Twitter, bla bla bla, habe ich schon tausendmal erzählt. Ansonsten fragen@headlock.de, die zentrale E-Mail-Adresse.
Auch viel MySpace und Xing.
Genau, das ist ganz besonders wichtig.
Und StudiVZ auch noch?
StudiVZ ja. Auch. Ich übernehme halt SchülerVZ. Und ja, das ist so unsere Plattform. Knuddels auch, viel Knuddels.
Ja, das ist dein Metier.
Ja. ICQ auch noch ein bisschen? David macht MSN, habe ich
Moment,
gehört.
Ihr werdet jetzt lachen. Ich habe ICQ durchgehend auf. Ich benutze es noch. Ich schäme mich, aber es ist so.
Ja, das hast du mir einfach mal so dahingestellt. Und beginnen mit dem Ausblick 2019. Wrestling-Jahr 2018, da sind wir quasi in der vorletzten Ausgabe durchgegangen, da mit Chris und Shaggy. Und ja, das war auch schon ereignisreich. Und wir haben ja da den Cut auch bei TLC gesetzt und werden jetzt auch mal so ein bisschen noch die letzten anderthalb, zwei, drei Wochen hier Revue passieren lassen. Aber erstmal so ganz global vorweg gefragt, David, was sind deine Wrestling-Wünsche für 2019? Du bist ja wirklich hier einer der WWE-Hardliner, um es mal so zu sagen.
Ich bin derjenige, der von anderen Sachen gar keine Ahnung hat und WWE dafür umso mehr liebt. Und ich hoffe einfach, dass ich die WWE wieder lieben lerne. Weil das letzte Jahr war so hart, dass ich merke, dass ich einfach diese Lust verliere und auch den Elan dabei bleiben zu wollen. Und deshalb muss ich ganz, ganz viel ändern. Und ich glaube, da kommen wir später drauf zurück, was wir erwarten und uns hoffen. Aber einfach, es muss besser werden. Es muss wieder ein Jahr werden für die Fans.
Das ist doch schon mal ein sehr schöner Wunsch. Kai, wie ist das bei dir?
Ich hoffe auf bessere Planungen, Veränderungen oder wie man es auch immer nennt. Also eigentlich ganz gelinde gesagt eine Umkrempelung bei Raw. Also mit SmackDown bin ich im Großen und Ganzen sogar sehr zufrieden. Nur bei Raw hätte ich irgendwie, also da sind viele Sachen, die mir nicht gefallen, so diese typischen 0815 Matches, die du immer hast und sowas, und das ist irgendwie auch der Champion natürlich nicht da ist, was wir jetzt schon gefühlt seitdem es Headlock gibt, irgendwie bemängeln. Das sind natürlich so Sachen, die ich gerne anders hätte. Also wirklich viel, viel bei Raw, was sich ändern sollte, sondern eher weniger bei SmackDown und einfach so grundlegend, wie stelle ich meine Stars da oder wie setze ich meine Leute ein?
Ich sag mal ganz pauschal, ich wünsche mir einfach mehr Mut zum Risiko. Nicht nur von WWE, sondern natürlich auch von anderen Promotions. Einfach mehr, ja, mehr Mut, auch mal was außerhalb der eigenen Komfortzone irgendwie zu machen. Mal sich neu inspirieren lassen von außen. Auch mal frische Ideen irgendwie an sich rankommen lassen. Und das ist natürlich auch was, was dann durch ein bisschen, ja, Wettbewerb entstehen kann. Ich habe heute noch getweetet, so schreibt uns doch mal, was ihr euch wünscht. Und da möchte ich auch gerne mal so ein paar Sachen einfach vorlesen, weil ich das ganz witzig fand. Also zum Beispiel schreibt der Malibu-Matze, schreibt, er wünscht sich Hunter als Chefbooker. Und das hofft er sich jedes Jahr vergebens. Naja, die Eva schrieb uns, sie meint, ich wünsche mir einfach eine gesunde Competition, von der alle profitieren. Also gerade im Hinblick auf das kürzlich angekündigte All Elite Wrestling. Und vor allem hofft sie auch, dass die Fans das Ganze vernünftig annehmen und dass es keine Hooligan-Aktionen gegeneinander gab. Auf jeden Fall denkt sie, dass es ein spannendes Wrestling-Jahr wird und freut sich auch darauf, dass gerade hier deutschen Promotions mit WXW und GWF da auch gut abliefern werden. Der Gorby meint noch, dass man einfach mal abwarten muss, ob All Elite Wrestling zum Beispiel jetzt auch wirklich ein Gegenpol zur zur WWE werden wird. Aber er ist auch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, unsicher, ob nicht WWE 2019 dazu nutzt, um den europäischen Markt ein bisschen weiter umzuflügen. Ne? Er sagt halt auch so, aus Promoter- und Wrestler-Sicht natürlich Verständnis, wenn WWE hier das Geld spielen lässt. Aus Fansicht hat man natürlich Angst, dass Euro-Wrestling verkauft sich komplett. Dann haben wir noch Unstyle, der schreibt, ich wünsche mir allgemein mehr Überraschungen. Das geht so ein bisschen in meine Richtung, ne? mit denen man so im Vorfeld nicht gerettet hat. Und für die TV-Shows wünsche ich mir echte Cliffhanger, die die Vorfreude auf die kommende Woche bereiten. Alle anderen Wünsche sind nicht so realistisch. Ne? Und andere wünschen sich dann natürlich auch sowas wie, also der Marc Wachtmann wünscht sich darauf, dass Jim Cornette aufhört, einem auf den Geist zu gehen. Ich habe schon gar nicht mehr so lange was von Jim Cornette gehört, um ehrlich zu sein. Aber naja, auf jeden Fall, das sind so ein bisschen die Stimmen von euch da draußen. Und ja, lass uns dann doch vielleicht erstmal so über die letzten 3-4 Wochen bei WWE sprechen, weil, wie gesagt, wir haben den Cut bei TLC gesetzt und danach gab es ja den Reset von WWE in Anführungsstrichen. Ja, gab es den denn überhaupt, Kai?
Also es wirkte oder es sollte so wirken, so in der ersten Stunde, zumindest nach dieser Promo, sollte es so wirken. Man hat sich dann doch irgendwie wieder viel eingedümpelt. Du hast diese Anfangspromo, dann Match, dann Interview Backstage, dann Match, dann Interview Backstage, dann nochmal eine Promo, dann wieder ein Match. Das ist trotzdem wieder sehr viel nach Schema F. Natürlich kann man jetzt auch nicht erwarten, so dieses, ich glaube, diese Promo wirkt aber auch so auf mich, ja, wir haben irgendwas, also wir haben euch irgendwie gehört, bitte, bitte, bitte schaltet einfach nicht um, sondern bleibt noch ein bisschen da, wir geben uns Mühe auf dem Weg zum Rumble und auch nach WrestleMania und sowas, wir strengen uns wirklich an, bitte gebt uns eine Chance, also ich habe jetzt ja auch nicht erwartet, dass die sagen so, Bums, jetzt Hardcut, Ende vorbei, so, weil du hast halt auch dann die Neujahrsepisoden, die pre-getapten Sachen und sowas, klar, da wird jetzt irgendwie nicht, keine Ahnung, was passieren, ne? da waren wir uns ja auch irgendwie ziemlich einig in der Gruppe, aber es gibt so ein paar Sachen, die stören mich trotzdem noch oder sowas. Also das, was mich am meisten freut, stört mich auch am meisten, weil ich habe es ja auch schon mehrfach in unsere Gruppe geschrieben, mir gefällt ein Rollins unfassbar gut momentan. So die Promo mit Triple H, die fand ich sehr stark, wie ein Rollins wieder dargestellt wird, so verbissen und sowas. Auch die Sache mit Bobby Lashley, wo er sagt, so, ja hier, also wir sind uns einig, Bobby Lashley Matches gegen Rollins ist jetzt eher so mäßig. Aber generell, wie so ein Rollins drauf ist, diese Verbissenheit dabei und sowas, das ist alles schon sehr, sehr cool und der ist trotzdem für mich jetzt momentan der heißeste Star in der Show und die Leute haben auch Bock auf den, aber trotzdem hat er doch dann irgendwie nur um den IC-Belt gefädet. Und das waren Sachen, das ist nicht konsequent in meinem Kopf. So dieses, ja, ihr habt ja den heißesten Typen gerade bei euch im Roster, heiß wegen Burn It Down, verstehst du, den heißesten Typen im Roster und der ist hinter dem IC-Belt her. Also ich glaube, die versuchen den gerade da irgendwie so ein bisschen rauszuschreiben, rauszuschieben, so nach dem Motto, ja, nee, Rematches, die gibt's nicht mehr, automatische. Die sind jetzt abgesagt. Ich bin mal für gespannt, für wie lange. Bestimmt bis nach dem Rumble ungefähr. Und dann gibt's sie doch wieder.
Ja. Weißt du, bis du erstmal wieder Titel-Ping-Pong spielen musst, bis dann wieder neue Titelmatches festgelegt werden müssen. Und dann so, ja, also im Endeffekt, dann kriegen wir doch nochmal dieselben aufgebackenen Title-Matches. Ich glaube auch nicht, dass es funktioniert, ehrlich gesagt. Das ist ja auch, ich meine, das finde ich auch ein bisschen schwierig ohnehin. Aber David, wie siehst du, gibt es da für dich Veränderungen bei WWE? Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass man versucht, das Produkt in eine andere Richtung zu drücken, aber das eben sehr, sehr langsam geht. Und ich glaube, wir sind da inzwischen einfach nach sehr langer Zeit der Monotonie einfach ein bisschen ungeduldig geworden. Ich glaube, wir hätten lieber den großen Knall gehabt, oder?
Ich würde es so beschreiben, dass ich wahrscheinlich im Publikum mit verschränkten Armen erstmal gesessen hätte während der Promo, bei der Ankündigung, dass halt, ja, die WWE hat es bei mir jetzt wieder ein bisschen schwerer. Ich glaube auch, dass sie was verändern wollen und auch 2019 sehr viel sich verändern wird, aber ich gebe zu, dass diese große Promo, wo Vince da war, war bei mir echt im Grunde genommen ja bezeichnend dafür, wie das Jahr 2018 für mich war, emotional. Vorfreude, du hast halt das Gefühl, okay, warte mal, die gehen jetzt diesen extremen Realbezug-Weg, aber im nächsten Moment alle Vorfreude hinüber gemacht bei mir. Und zwar war das einfach der Fall, dass erstmal dieser Realbezug war, von wegen, ja, wir hören auf euch Fans, und ich dachte, wow, gehen sie vielleicht doch diesen mutigen Weg, um zu sagen, warte mal, die Ausrichtung, wir machen das so, wir wissen eh, dass ihr wisst, dass das nur Arbeiter sind, also Anführungszeichen nur Arbeiter, und dass halt die Charaktere ihr Gimmick ist, und vielleicht mal so eine Art Wrestling-Kurs zu fahren oder sonst was. Aber dann haben sie halt ja quasi das wieder als Storyline eingefädelt. Ja, wir waren ja gar nicht schuld, sondern halt General Manager, Und das hat mir so sehr den Wind aus den Segeln genommen, dass ich halt einfach diese Angst wieder hatte, nein, ihr versteht doch nicht, was wir meinen. Mhm. Und du hast halt beim Publikum eine ähnliche Reaktion gehört, als es halt hieß, ja, wir haben euch gehört, wir wissen, das Produkt war zuletzt echt nicht gut, wir wollen wieder mehr auf euch hören, das geben, was ihr wirklich wollt, und richtig lauter Pop und so weiter. Und dann kam halt das mit der Story und du hast einfach gemerkt, als wenn man einen Stecker gezogen hätte. Mhm. Und deshalb, ja, schwierig. Eine Änderung sehe ich noch nicht großartig, ist aber auch schwer möglich, weil wir sagten ja schon mit den Pre-Taped-Sendungen, ich glaube, die ersten 1, 2, 3 Monate werden halt zeigen, ob man es ernst meint oder nicht. Ich habe wirklich Bedenken, dass man denkt, man kommt halt mit ja so einfachen Lösungen oder Lösungen, die man schon mal hatte, aus dem Loch quasi wieder raus. Meine große Hoffnung ist ein bisschen der TV-Vertrag mit Fox, dass halt das einen sondergleichen Druck erzeugt, weil man hat ja gelesen, dass bestimmte Ratings garantiert sind und die sind so hoch gesetzt, dass man halt wirklich eigentlich abliefern muss und was ändern muss, weil sonst wird es da richtig problematisch werden.
Ja, das Problem wird eben darin bestehen, dass du natürlich dadurch ein Produkt abliefern musst, was nicht nur die bestehende Zielgruppe quasi hält, sondern natürlich eigentlich auch nochmal erweitert und auch alte Leute wieder zurückholt, also alte Fans wieder zurück an den Fernseher holt. Das wird die große Herausforderung sein, die wieder zu rekrutieren quasi und zu motivieren, zu sagen, ja, das ist das Produkt, was ich sehen will. Du hast gerade von Druck gesprochen. Druck kommt gerade auch aus einer anderen Richtung. Jetzt ja, war doch eine meisterhafte Überleitung. Ja, ja, ich kicher mir doch da nicht hier in die Moderation rein.
Nee, ich fand ihn wirklich gut.
Ja, nämlich jetzt in den letzten Wochen wurde All Elite Wrestling gegründet. Ne? Cody Rhodes, die Young Bucks und Konsorten haben ihre eigene Wrestling-Promotion an den Start gebracht, unterstützt vom, ja, vom Khan-Clan, um es einfach mal so auszudrücken. Ne?
Das Oliver? Hat,
ja. Okay. Nee, Shir, weißt du?
Shir Khan. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich dachte Genghis.
Ja, das auch.
Oh, Leute.
So, und da ist auch jede Menge Kohle hinter. Es gab neue Verpflichtungen, wurden jetzt bekannt gegeben. Es gab halt diese ominöse Pressekonferenz auf dem Parkplatz, wo sich unter anderem ein Chris Jericho verpflichtet haben, wo ein Pack sich gezeigt hat. Joey Janela ist dabei. Wen habe ich vergessen? MJF ist natürlich auch noch mit dabei. Also schon extrem große Namen. Ich weiß, dass David das alles ein bisschen an sich vorbei hat laufen lassen. Deswegen frage ich den Kai. Kai, wie siehst du hier die Entwicklung?
Oh, also ich habe das alles mit großer Spannung verfolgt. Natürlich jetzt nicht über diese Being the Elite. Heißt es eigentlich All Elite oder All Elite Wrestling?
Ich sag immer All Elite.
Du sagst immer Elite.
Sag ich?
Ja, jedes Mal. Ich bin voll verwundert. Nicht, dass du irgendwann wütende Mails Elite bekommst. Von Fans, die sagen, das heißt nicht so. Nein. Also ne, auf jeden Fall, das ging ja so los ungefähr ums Neue oder ziemlich genau ums Neue. Ja, da wurde es ja angekündigt mit den Bildern und dann die Namen, die Shirts gingen online, die ja auch super schnell Bestselling-Shirt bei Pro Wrestling Tees wurden und sowas. Also da ist ja schon wirklich ein großer Hype dabei und natürlich auch ein großer Vertrauensvorschuss der Fans. Ne? Muss man sich auch darüber im Klaren sein.
Ja.
Aber es ist natürlich auch eine Sache, wenn dann jemand wie ein Cody Rhodes, der ja einfach in den Indies super groß ist, die Young Bucks und auch Hangman Page und sowas, das sind ja alles große Namen. Und wenn die sagen so, wir gründen eine Promotion und da ist Geld hinter und wir wresteln da auch, da bist du schon so, ja, das kann was werden. Und gerade so durch die Kontakte in der Szene und sowas, da die sich auch in den Indies alle kennen, hast du gedacht, ja, mal schauen, wer da noch kommt. Wer kommt noch irgendwie zu der Liga oder sowas? Du wolltest auch immer wissen, so, wen signen sie noch? Und dann kamen ja immer mehr Sachen, so dieses, die machen wirklich sehr gute Angebote. Das ist nicht so dieses, ja, du kommst zu uns, irgendwie kriegst du Spritkosten und $200 und vielleicht noch irgendwie einen Burger oder sowas, sondern die bieten ja auch wirklich Healthcare, die bieten Bezahlungen, die mit der WWE mithalten können. Natürlich alles Gerüchte, aber ja, so heißt es zumindest.
Und Equal Pay. Ja,
das wollte ich gerade anmerken, das habe ich
genau, stimmt,
gelesen, das finde ich fantastisch.
Gleiche Bezahlung für Männer und Frauen, also das sind ja alles sehr, sehr große Sachen, die ja natürlich auch dich reizen, wenn du vielleicht sogar schon bei Marktführer bist, bei der WWE bist. Und dann natürlich heute Nacht, also an dem Tag, wo wir aufnehmen, da war ja diese Rallye auf diesem Parkplatz, wo dann noch angekündigt wurde, okay, ein Pack ist da gesigned, also Neville, was ja auch einfach ein unfassbar großer Name ist natürlich, und ein Chris Jericho. Und dass ein Jericho mit All Elite Wrestling signed, also das ist sehr, sehr heftig, finde ich. Also das ist ja wirklich, das ist ein Bekenntnis, das ist auch eine Vertrauensbekundung von einem Jericho sowas, der sagt, ich glaube an dieses Projekt, ich glaube an dieses Produkt. Da könnte
er hat ja auch ganz klar gesagt, Entschuldigung, wenn ich das Wort falle, ich fand auch diese Ankündigung von ihm ziemlich interessant, weil er ja auch gesagt hat, mir geht's hier nicht ums Geld, das habe ich schon. Ich möchte das Wrestling quasi noch mal revolutionieren. Ich möchte etwas Neues machen. Und so genauso habe ich eigentlich auch einen Jericho eingeschätzt, dass der macht jetzt sein Ding. Den werden wir nicht mehr ständig im Ring sehen, aber ich glaube, dass der eben All Elite Wrestling da mit seinem Namen und natürlich auch mit der Erfahrung, die er eben hat, da durchaus voranbringen kann. Also so,
jetzt du weiter. Ja, also ich war eigentlich auch jetzt eigentlich am Ende damit und muss halt nur sagen, dass wenn jetzt wirklich irgendwann auch ein, falls ein TV-Deal kommt, könnte das, natürlich ist jetzt auch diese Sache so, ja, vielleicht wird das jetzt 4 Monate laufen, dann bricht es irgendwie ein, weil dann ist ein Investor nicht mehr da und sowas alles, ne, aber wenn es wirklich konsequent durchgezogen wird, könnte das die zweitgrößte Wrestling-Liga in Amerika werden.
Ja. Davon gehe ich sogar allein daher aus, weil da ja wirklich dann auch richtig Geld hinter ist. Angeblich sollen 2 TV-Verträge auf dem Tisch liegen, quasi unterschriftsbereit. Und zudem soll es wohl auch so sein, dass man aber erstmal abwarten möchte, wie sich die ganze Sache entwickelt. Also sprich, man will da nichts übereilen, sondern schaut eben erstmal, möchte erste Shows veranstalten und dann Sommer, Herbst angeblich, das ist das Letzte, was ich gelesen habe, zum Aufnahmetermin dieses Podcasts. Also will man da erstmal schauen, wie es sich dann entwickelt und dann gegen Ende des Jahres quasi dann Richtung TV-Markt drängen. Aber das wäre natürlich schon eine interessante Sache und ich glaube auch durch die Kontakte, die man hat, durch den finanziellen Rückhalt, ich glaube, das kann nicht unbedingt eine Konkurrenz zu WWE werden, aber ich glaube, es kann zumindest eine Alternative werden. Zugleich
ist ja die Frage auch, wann es läuft, ne? Also wenn es jetzt wirklich sogar zur gleichen Zeit wie eine WWE-Show laufen würde, zu einer ähnlichen Zeit oder sowas, dann hast du wirklich das Risiko. Natürlich werden WWE-Casuals mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht rüberwechseln, aber du hast eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die ganzen Hardcore-Fans, die sagen so, ja, ich gucke halt Wrestling überall und ich gucke auch WWE, dass die dann trotzdem eher dieses All-Elite-Wrestling gucken werden, weil sie sagen, das ist für mich als ich sag mal trotzdem Indie-Fan das bessere Produkt. Das ist halt wirklich eine Gefahr.
Die Frage ist halt auch, welche Zielgruppe man sich setzt. Weil ich denke schon, dass du auch Casuals kriegen kannst, ist halt nur die Frage,
klar, natürlich,
in welchen Markt möchtest du vordringen? Sie können auch genauso gut sagen, ja, warte mal, die WWE geht halt in den Kiddie-Markt, Anführungszeichen. Wir gehen halt eher in den Hardcore-Fans oder Erwachsenen-Bereich. Weiß man ja nicht. Was ich halt nur, ich gebe halt so, ich wusste vorher nicht, ich habe das jetzt alles ein bisschen nachgelesen. Ich glaube schon, dass es eine Konkurrenz sein kann, weil die anscheinend groß denken. Also das ist halt nicht dieses, ja, wir wollen langsam eine Liga aufbauen und dann mal irgendwann gucken, sondern wenn ich dann hier lese, dass ein Event in der verdammt großen Halle stattfindet im Mai.
Ja, aber das ist ja doch All-in-2, ne? Also All-in-1 war ja auch schon unfassbar riesig.
Ja, aber das ist halt für mich schon so ein Wink mit dem Zaunfall, dass man halt gar nicht erst so sagt, ja, wir versuchen es erstmal klein und sicher, sondern dass halt da jemand mit Geld dahinter steckt.
Ja.
Und der einfach sagt, von der Natur aus, ein bisschen angelehnt an WCW damals, wenn, dann richtig. Und auch bei so einem Namen wie Chris Jericho, das machst du ja nicht einfach so, oder er würde auch nicht einfach so überzeugt werden, wenn er jetzt denkt, ja, einfach nur ein anderer Brand, sondern dass da die Ziele wahrscheinlich ihn wirklich überzeugt haben, dass, ja, er ist halt ein großer WWE-Star. Ich glaube schon, dass er sich tausendmal Gedanken macht, bevor er halt wirklich dann der WWE in Anführungszeichen den Rücken kehrt, dass er halt nicht nur als Gastauftritt macht, sondern halt wirklich einen Vertrag unterzeichnet. Und das ist ja halt für mich schon ein großer Wink mit dem Zaunfall. Und ich fände das natürlich toll, weil, mal ehrlich, die geilste Zeit im Wrestling, ja, Nostalgie, ist halt einfach immer dann gewesen, wenn eine Konkurrenz aufkam und man halt irgendwas machen musste. Es war eigentlich.
Hast du ja überall. Ne? Also dieses,
ja, natürlich.
Immer wenn Konkurrenz da ist und man sagt ja heute noch, oh, die besten FIFAs waren die, als PS noch groß war. Weil sich da Mühe gegeben wurde.
Ich dachte, die besten FIFAs waren die, als es noch keine Patches gab.
Du hast wieder keine Ahnung von FIFA. So. Nein, aber ist es wirklich so, weil momentan haben wir eine Monopolstellung, wenn man es halt so sieht, auf den Massenmarkt. Und wenn die angekratzt wird, musst du einfach gegenhalten. Dann wird es halt einfach eine Herausforderung. Und ich glaube, Chris Jericho wird auch nicht der letzte Name sein, der halt rüberkommt. Gerade auch mit der gleichen Bezahlung. Die Grundlagen sind halt ganz anders. Und ich glaube, solche Punkte wie Krankenversicherung, gleiche Bezahlung, das kommt wahrscheinlich wirklich daher, dass da nicht nur Leute dahinter stecken, die einfach mal eine Wrestling-Promotion aufmachen wollen, sondern halt die Ahnung haben von Wrestling. Und Cody Rhodes, denke ich auch, dass der halt, der hat ja einen verdammt guten Ruf gehabt. Selbst als er durch die Indies getingelt ist, hast du ja immer wieder halt gesehen, dass andere große Namen irgendwas Lobendes über ihn erwähnt haben oder sonst was. Der hatte ja wirklich einen Namen und ein gewisses Image. Und ich glaube halt, gerade sowas brauchst du, um halt andere große Namen rüberzuziehen, aber auch was Großes aufzuziehen. Und ich glaube auch, dass Cody Rhodes nicht nur halt ein bekannter Name ist, sondern dass da ein bisschen in den Finger spielt, dass er ja auch ein gefrusteter Wrestler war bei WWE. Dass er wahrscheinlich einfach, er war ja auf der Seite, wo er halt eigentlich nie den großen Push hatte, den er wollte. Und vielleicht deshalb umso kritischer begutachtet hat, das und das läuft seiner Meinung nach falsch. Und dass er das halt anders machen möchte. Und ich glaube, dass das eine große Stärke sein kann.
Man darf dabei aber halt auch nicht den Hintergrund der Khan-Familie irgendwie außen vor lassen. Wir haben da gerade so ein bisschen über den Namen so ein bisschen gespaßt, ne? Aber wenn man sich das mal anschaut, die haben, also wie soll man sagen, Patriarch der Familie, Shahid Khan, der hat sein Geld damit gemacht, dass er ja quasi ein Autounternehmen aufgebaut hat, relativ schnell, und gehört zu den 500 reichsten Leuten in den USA. Also der hat richtig, richtig Geld. Dem gehören die Jacksonville Jaguars, der ist Mitbesitzer von Fulham. Und all sowas. Also der kennt sich sowohl auf der Seite als klassischer Arbeitgeber, aber vor allem auch in der Sportvermarktung natürlich aus. Und ich glaube, wenn du auf der einen Seite eben dieses Wrestling-Wissen hast, was Cody Rhodes auch bedingt dadurch, dass der ja quasi von klein auf als Kind ja auch unterwegs gewesen ist mit seinem Vater und so weiter und so fort. Und dann auf der anderen Seite eben auch diese unternehmerische Sicht dahinter hast. Plus diese Fanbase, die ja einfach die Elite schon seit jeher um sich herum geschart hat. Die haben ja auch unheimlich clever Social Media und YouTube und ich weiß nicht was alles für sich genutzt. Ich glaube, wenn du das alles zusammenbringst, ich glaube schon, dass das eine Sogwirkung erzeugen kann.
Die sind ja auch irgendwie näher an der Generation jetzt dran, ne? An diesen Hardcore-Wrestling-Fans, da sind sie ja viel, viel näher dran. Gerade durch dieses, weil sie Social Media einfach verstanden haben. So, ja, mit ihren Serien und alles. Sie wissen ja genau, wie sie sich präsentieren müssen. Sie wissen ja auch, wie sie anteasen müssen, wie sie irgendwie hier und da mal so ein Bild posten müssen, damit das Internet irgendwie komplett wieder ausrastet und alle Seiten schreiben, oh, da wurde das noch gepostet, was kann das denn wieder bedeuten? Die sind ja alle super schlau, was sowas angeht.
Ja, und ja. Zusätzlich hast du dann noch alte Hasen, wie jetzt beispielsweise, dass Billy Gunn da der führende Producer ist.
Das finde ich auch super witzig, dass Road Dogg für SmackDown, also für WWE bookt und Billy Gunn jetzt bei All Elite Wrestling, finde ich super lustig.
Ja, aber ich glaube auch, dass die auch einfach das Wrestling-Business verstehen und schon einfach ein gutes Produkt abliefern können. Und ich finde das super spannend. Wie gesagt, ich wusste es vorher nicht, einfach lag daran, dass ich das Internet gerade bei Wrestling meide, wegen Spoiler-Alarm. Aber holy shit, das ist, also ich würde mir nichts anderes wünschen als eine große Konkurrenz, weil mal ehrlich, wenn WWE unter Druck gesetzt wird, dann waren die immer am stärksten. Und dann müssen die halt was machen. Und es ist halt einfach, ich glaube, dass das der Zeitpunkt könnte kaum besser sein, weil die WWE-Fans, ja, wir mögen alle WWE und so weiter, alles auch halb so wild, aber der Frust war, glaube ich, noch nie so hoch wie momentan. Und genau in dem Moment kommt halt eine neue Promotion und die bauen was auf und könnten genau diese Situation ausnutzen.
Das Coole dabei ist auch für mich, muss ich jetzt sagen, es ist ja häufig so, du hast ganz viele Promotions, ja, New Japan und Ring of Honor und dies und das. Aber wenn jetzt wirklich Elite Wrestling eine Weekly Show aufzieht, ich glaube, das ist ja wirklich eine Sache, die ich mir angucken würde. Weil wir haben ja alle gesagt, so, oh, hier und da, das ist alles viel zu viel Wrestling. Aber das ist dann ja trotzdem irgendwie, dass du sagst, ich sehe diese ganzen, ich nenne es mal trotzdem irgendwie Indie-Stars, weil sie haben ja natürlich, sie werden viele Indie-Stars einfach sein. Und dann sehe ich die in einer, mit einem vernünftigen Production-Value. So ein Ring of Honor oder sowas, das ist, oder auch New Japan, das ist zwar alles gut gefilmt, aber es ist ja nicht dieses Amerika-Ding. So, es ist, nicht so, es ist nicht meine Sehgewohnheit. Und ich glaube schon, dass die an sowas rankommen könnten.
Möglich. Mal schauen. Also ich glaube halt auch, wie gesagt, es ist das Geld dahinter, ist da. Was ich dann, um mal so ein bisschen auf unseren Ausblicks-Podcast da so ein bisschen weiterzukommen, was ich da auch wiederum interessant finde, ist natürlich die Auswirkungen, die AEW, es klingt nicht so ganz rund irgendwie, es lässt sich auch irgendwie komisch chanten. Es gab jetzt ja schon die Chants. Aber es gab ja die All Elite, sowas. Genau, sowas.
Also ein guter Chant. Geht ins Ohr. Ja. Bleibt im Kopf.
Ja. Absolut. Aber die Frage ist halt eben, wie verändert das den Indie-Markt? Weil wir haben natürlich jetzt noch einen großen Spieler auf dem Markt, der quasi Wrestler signen kann und das auch wirklich dann zu Festverträgen und die dann auch wirklich an sich binden kann. Ne? Und das bedeutet natürlich auch, dass gerade die kleineren Indie-Promotions es schwieriger haben werden, da neues Talent irgendwie an Land zu ziehen und zu verpflichten. Und seht ihr da Probleme, gerade auch, also sag mal so, Impact ist ja so mittel gerade. Ring of Honor ist glaube ich, ein bisschen kleiner noch. Seht ihr da langfristig eine Konsolidierung innerhalb des Wrestling-Markts der USA außerhalb von WWE, um es mal ganz kompliziert auszudrücken? Also glaubt ihr, dass quasi diese Entwicklung von All Elite Wrestling, auch wenn die natürlich sagen, ja, wir wollen auch mit den anderen zusammenarbeiten, wollen die nicht auffressen, glaubt ihr, dass es da irgendwann schon im kommenden Jahr eine Problemsituation geben würde? Und da frage ich jetzt auch wieder den Kai zuerst.
Ich befürchte es. Ich befürchte es sogar sehr, sehr stark. Weil die Sache ist natürlich, in All Elite Wrestling wird ja nicht nur, also die werden ja nicht nur Main-Eventer verpflichten. Die brauchen ja auch eine Mid-Card und die brauchen auch irgendwie Upper-Mid-Card und Under-Mid-Carder. Und das Risiko ist natürlich, dass sie sehr viele aktuelle Indie-Stars irgendwie verpflichten. Und wenn sie dann auch irgendwie nicht mehr so in den Indies auftreten dürfen, wie sie es jetzt machen. Jetzt sind ja viele auch relativ frei, sage ich mal. Aber wenn du dann irgendwie an diese Company gebunden bist, dann kann das ja sich nicht nur negativ auch auf den amerikanischen, sondern auch auf den europäischen Markt auswirken, dass so viele Leute, die so hier und da überall mal auftreten, dann sagen, ja, ich würde gerne kommen, aber ich kann nicht, weil ich bin da festgebunden oder ich habe da und da und da und da schon überall Termine. Mhm. Und das ist eine Sache, die bei allem frischen Wind oder sowas und auch bei aller Freude über dieses Ding einen sehr blöden Beigeschmack hat, gerade als irgendwie Indie-Wrestling-Fan in Europa ja noch viel schlimmer, wo du sagst, ja, vielleicht kriegen wir dann die Amerikaner nicht mal mehr und die Europäer kriegen wir auch nicht mehr, weil hier dann WWE zugange ist.
Ja, das ist eben auch die Frage, da kann ich an David drüber schieben. Glaubst du, wir kriegen dann irgendwann mal so eine, mal ganz blöd formuliert, so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, auf der einen Seite quasi die Promotions, die mit WWE paktieren, also Progress, von mir aus auch WXW, Evolve und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite die Promotions, die sich vielleicht um diesen All Elite Wrestling, vielleicht auch noch New Japan und sowas Kosmos scharen?
Schwer zu sagen. Ich finde, momentan fühlt sich das ganze Wrestling-Business so an, als wäre es halt jetzt eine neue Zeitepoche. Ein bisschen vergleichbar bei mir ist gerade vom Gefühl her wie damals beim Fußball, wo es halt irgendwann halt diese Entwicklung gab zu diesen Superclubs oder superreichen Clubs und immer mehr professioneller, größer, weltweit expandieren, Und ich glaube schon, dass halt WWE im Grunde genommen dieses angestoßen hat, indem sie halt angefangen haben, jetzt auch in Europa zu wursteln und halt sich zu vergrößern. Und ich glaube einfach, da hast du wirklich nur zwei Möglichkeiten. Entweder machst du es so als kleine Promotion, du gehst halt den Weg, sagst, ja, ich werde klein bleiben, wir haben halt unseren kleinen Markt und den werden wir wahrscheinlich auch nicht weiter ausreizen können mit eigenen Talents, aber halt nicht den großen Namen als Überraschung. Oder du schließt dich mit anderen zusammen oder schließt halt Kooperationen ab, was man ja auch teilweise bei Video-Channels sieht, dass die jetzt mehrere zueinander zusammenarbeiten und Co. Ich glaube schon, dass es weltweit jetzt so sein wird, dass sich vielleicht so zwei, drei große vielleicht etablieren wollen und den Markt unter sich ausmachen wollen und dann halt die Kluft größer wird. Und ich glaube auch, dass die Wrestler, es gibt ja auch nicht unendlich viele super Wrestler auf dem Markt. Ich denke schon, dass so Argumente wie gewisses Gehalt und Sicherheiten vor allen Dingen schon große Argumente dafür sind zu sagen, ja, dann binde ich mich halt fest an jemanden. Und ich kann mir halt wirklich das gut vorstellen, dass das jetzt nicht innerhalb von einem Jahr, aber dass das jetzt innerhalb der nächsten Jahre wirklich so eine Entwicklung ist, wo so eine Schere sich langsam auftut und es dann zwei Arten von Wrestling-Business gibt.
Also ich denke, dass es auf jeden Fall so eine Art nicht Aussterben der klassischen Indies gibt, aber ich glaube, dass die Indies wieder schrumpfen werden. So die klassischen Indies. Also wirklich die, die quasi kein bestehendes Roster haben, sondern die, die quasi einfach nur die Talents einkaufen, mehr oder weniger. Ich glaube, dass es da ein Problem geben wird, weil du keine Draws mehr verpflichten kannst. Ich glaube, dass die großen Draws, die werden jetzt überall abgefischt. Also wahlweise von WWE, wahlweise von New Japan, wahlweise von AEW oder wo auch immer her. Also ich glaube, das wird die große Herausforderung, gerade für die kleineren Ligen sein, da noch irgendwie den Weg zu finden, wie sie denn wirklich Shows auf die Beine stellen können, die nicht nur die lokale Crowd irgendwie attraktiv findet, sondern eben auch die auch als Videoprodukt vielleicht. Du hast gerade so Videostreaming-Dienste, ich meine, WXW Now kennen wir ja hier, die haben ja inzwischen auch verschiedene Geschichten da bei sich online, aber da gibt es auch noch verschiedene andere, das WWN-Network und solche Geschichten. Da muss man dann einfach sehen, wie sich das dann da weiterentwickelt. Ich glaube, das wird eine spannende Phase sein, aber ich glaube auch, dass das ein paar Opfer fordern wird, um es mal ganz knallhart auszudrücken.
Einmal kurz, um eine Zahl einzuwerfen, sorry, ja. Was ich super interessant finde, was mich auch wundert. Ich meine, wir haben ja auch schon ganz häufig über die Aufrufzahlen bei der WWE gesprochen. Also klar, wir alle wissen, es gibt auch Videos, die haben 4 Millionen Views innerhalb von einem Tag, aber viele Sachen dümpeln ja auch so bei 300.000, 400.000, 500.000 rum oder sowas. Die All Elite Pressekonferenz, die heute Nacht online ging, zu unserer Zeit, hat jetzt schon 350.000 Aufrufe. Ja. Das ist sehr, sehr viel. Also, das ist schon, also das ist eine Hausnummer, finde ich. Das ist auch eine Hausnummer, wo die WWE sagt, wir müssen da ein ganz, ganz genaues Auge drauf haben. Weil das sind halt nicht so 80.000 oder sowas, sondern das ist schon fast WWE-Level, ne?
Ja, vor allen Dingen ist es halt einfach komplett auf Viralität aufgebaut, diese Zahl. Die ist ja jetzt nicht so, dass die einen Channel haben mit wie WWE mit zig Dutzend oder 100 Millionen Abonnenten oder sonst irgendwas, sondern das ist ja aufbauend auf Viralität. Das heißt,
ja, genau.
Die Leute hat das angesprochen und haben anderen gesagt, guck mal, oder haben das geteilt oder Leute sind aufmerksam geworden. Und das ist halt die größte Gefahr, weil das heißt, es war eine Eigeninitiative von den Leuten da und nicht, die wurden ungewollt bespielt.
Ja. So sieht's aus. Also es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Geschichte, die sich da entwickelt. Und eine andere spannende Geschichte, wir machen gerade so ein bisschen den Exkurs außerhalb von WWE, sind auch die Geschehnisse, die natürlich nach Wrestle Kingdom passiert sind. Und das ist auch gleichzeitig jetzt zwei Personalien, die auch so ein bisschen in den Ausblick natürlich reingehen, weil das wird kräftig gemunkelt. Kenny Omega verlässt New Japan Pro Wrestling, da haben Shaggy und ich auch schon drüber gesprochen, im Wrestle Kingdom Podcast, und Kushida ebenfalls. Kushida hat schon angegeben, er will seine Karriere in Übersee fortsetzen. WWE wollte ihn, es gibt noch keine offizielle Bestätigung. Ich glaube, wenn man eins und eins zusammenzählt aus dieser Formulierung, glaube ich, da kann man sicher sein, dass ein Kushida über kurz oder lang dann bei WWE landen wird. Viel interessanter finde ich dann natürlich die Personalie Kenny Omega, weil er für viele als einer der Top-Wrestler der Welt gilt, wahrscheinlich sogar einer der Top 3, um es einfach mal so auszudrücken, der unfassbare Schlachten sich geliefert hat, natürlich mit Okada, jetzt zuletzt mit Tanahashi und Ibushi und ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Der aber natürlich jemand ist, der auch seine kreative Freiheit braucht. Und das hieß, dass er ein unglaublich gutes Angebot von WWE bekommen hat, das ihm auch kreativen Input zugesagt hat und die Möglichkeiten, seine ja, Videospiel, wie soll man sagen, Besessenheit, mal ganz vorsichtig, irgendwie auszuleben. Also sprich, das sei, dass er einen YouTube-Channel bekommt, dass WWE den bewirbt und so weiter und so fort. Also ähnlich wie das bei Xavier Woods der Fall ist. Ich weiß gar nicht, David, ich weiß, du bist nicht 100% firm mit Kenny Omegas Arbeit und so, aber du weißt, dass er ein großer Name ist. Wie siehst du ihn? Er wird natürlich auch bei All Elite Wrestling, ich sag's wirklich, verdammt, All Elite Wrestling in Verbindung gebracht, weil das natürlich seine alten Kumpels sind. Was glaubst du, ist da, also glaubst du, da ist Blut dicker als Wasser oder folgt er der sicheren Bank und geht zu WWE und den vielen Möglichkeiten, die er da hat, oder versucht er mit seinen alten Elite-Husaren was Neues aufzubauen?
Ich glaube, das hängt einfach davon ab, was man ihnen anbietet und was man vorhat. Weil ich denke schon, dass er einfach, der wichtigste Punkt dürfte wahrscheinlich einfach sein, wo geht halt seine Karriere hin in den nächsten Jahren und wo er das meiste Potenzial sieht. Ich fand das halt überraschend, dass du bei Kikuchida gesagt hast, ja, machen wir uns nichts vor, es wird halt auf WWE hinauslaufen. Ich finde, jetzt sind wir in der Situation, wenn, ich sag mal AEW, unsexy, aber ist ja so, All Elite Wrestling, da ist mit gutem Geld im Hintergrund, warum müssen jetzt Topstars zwangsläufig zu WWE gehen? Jetzt haben wir ja quasi einen anderen Namen, der ja auch abgreifen könnte und auch überraschen könnte, indem man einfach ein Konzept ihnen vorlegt, dass man dann sagt, dass selbst ein Omega sagt, nee, dann mache ich das jetzt, weil da sehe ich mehr Potenzial, weil klar, WWE ist der Machtführer, hat das Monopol eigentlich, aber ist halt auch nicht in der besten Situation gerade. Und ich glaube halt schon, dass ein Kenny Omega, er kann es sich ja aussuchen. Und ich sag mal einfach, ich würde jetzt gerade gar nicht mehr spekulieren. Nee, ich finde es halt gerade spannend. Wir haben jetzt zum ersten Mal, das ist so, als wenn irgendwie ein Supertalent beim Fußball, der Vertrag läuft aus und du denkst direkt, Spekulation ist, ja, geht er jetzt zu Real Madrid, Barcelona, direkt großen Namen fallen. Du hast eigentlich beim Wrestling immer gesagt, ja, ein großer Name, Vertrag läuft aus, alles klar, WWE. Aber jetzt ist halt Nummer 2 dabei.
Ja, aber also, ich finde, hier ist halt diese Situation nochmal ganz, ganz anders, weil du hast einmal dieses, also ich glaube auch definitiv, dass WWE eben ein um einiges besseres Angebot machen wird als All Elite Wrestling. Weil die werden einfach sagen, wir wollen dich haben und egal was die zahlen, wir legen 1 Million drauf. In der Situation, also in der Ausgangssituation ist die WWE einfach. Das kann sie definitiv machen.
Ja, aber die Frage ist das
Geld dann alles? Ja, warte. Genau, die andere Sache dabei ist nämlich, das ist ja nicht dieses, ich entscheide mich zwischen zwei Companies, sondern entweder ich gehe zur WWE oder ich bleibe halt bei meinen Freunden. Und das ist ja, also das wäre jetzt ja auch irgendwie kein böser Move, wenn er jetzt trotzdem zur WWE gehen würde. Aber da wurde ja auch immer gesagt, so ja, jede Entscheidung, die wir treffen, treffen wir zusammen oder so. Also da ist ja ein sehr starker Zusammenhalt bei eben dieser Gruppierung. Und das ist so ein bisschen das Interessante dabei. Auch bei dieser letzten Being the Elite-Folge, da hat ja auch irgendwie Kenny Omega gesagt, so, ja, also was wird immer gesagt, WWE kontaktiert ihn. Und dann wurde ja auch Spaß gesagt von einem Kenny Omega, ja, ich habe halt mein Telefon verloren. Dann hast du dieses Telefon da gesehen, wie es auf der Wiese lag. Da wurde dann rangezoomt und da gab es eben dieses Ticken, diesen Countdown, den es auch gab, bevor All Elite Wrestling angekündigt wurde. Was dann natürlich stark in die Richtung geht, dass man sagt, okay, er wird höchstwahrscheinlich bei All Elite Wrestling sein, weil warum sollten sie es sonst so bewerben, wenn dann Omega doch zur WWE geht? Das wäre halt auch irgendwie ein bisschen komisch. Deswegen sehe ich es momentan wirklich stark so, obwohl ich ihn wirklich sehr, sehr gerne bei der WWE sehen würde. Also ich sag mal, der signed damit und ich bin bei WrestleMania, das wäre halt schon ziemlich geil.
ganz uneigennützig.
Da bin ich auch mal natürlich sehr, sehr eigensinnig. Aber ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, auch so durch die ganzen Gegebenheiten und sowas. Ich glaube wirklich, dass die alle zusammenbleiben und dass ein Omega auch dementsprechend nicht zur WWE gehen wird.
Ich möchte auch noch anmerken, dass in allen Medienberichten, die ich gerade durchgelesen habe, überall stand, dass Omega zu Elite gehen wird. Also die gingen alle davon aus.
Okay.
Ja, das waren übrigens alles die Berichte, die jetzt kamen, nachdem diese neue Being the Elite-Folge rauskam. Davor ist es immer so, oh ja, WWE-Chancen sind sehr groß und die haben ihm so ein dickes Angebot gemacht. Und dann kam die Folge raus und alle haben gesagt, oh ja, hier und das und Dave Meltzer Podcast, Omega geht's zu All Elite.
Ich bin gespannt. Was ist mit Kushida, Kai?
Ja, WWE, also ganz ehrlich. Das ist, da ist nicht so diese Verbundenheit da. Und ja, also ich denke einfach, der wird sich bei der WWE ausprobieren, der wird diesen ganz normalen NXT-Weg durchlaufen. Der ist doch auch, glaube ich, gar nicht mehr so jung. Der ist doch auch schon 36, oder nicht?
Ja, ja.
Ja, ja. Aber trotzdem, ich glaube, der geht einfach den ganz normalen NXT-Weg. Also so, dann irgendwie deuten da alle Zeichen darauf hin und das fühlt sich auch so an, als würde er zu WWE gehen. Zumindest sehe ich das so.
Dann können wir doch schnell zwei andere Personalien machen, über die ja auch gemunkelt wird. Das passt auch gut hier in unseren Ausblick. AJ Styles und Shinsuke Nakamura. Bei beiden wird ja gerüchtet, also bei beiden läuft ja der Vertrag aus und bei beiden wird gerüchtet, dass die bei Nakamura, ob er nicht eventuell wieder zurück zu New Japan gehen würde, bei AJ Styles, na, da ist auch das alte Band noch da, ob da eventuell noch Kontakte zu All Elite Wrestling sind oder ob vielleicht auch Shinsuke Nakamura zu All Elite Wrestling geht. Also, ich tue mich da auch schwer. Ich glaube aber, dass gerade in AJ Styles erstmal bleiben
wird. Es wird mir das Herz brechen, wenn er gehen würde. Ich sag wirklich, wie es ist. Ne? Das wäre einfach ein sehr großer Verlust. Also es wird zwar kein CM Punk-Moment, aber es wäre so 70% CM Punk-Feeling. 80.
Oder ein großer Gewinn.
Nee, es wäre einfach ein großer Verlust für mich. Der Rest ist mir egal.
Vor WrestleMania. Nein.
Ja, aber der Vertrag läuft ja noch bis April.
Also ich glaube, also Nakamura wird zurückgehen nach New Japan, oder?
Ja,
also ich glaube einfach, ja. Er hat halt da den großen Namen und.
Und auch die Sprache, das ist wirklich ja, so ein großer Faktor.
Ich glaube, das war einfach ein Abenteuer, wo er gemerkt hat, ist vielleicht nicht ganz meins.
Ja, und New Japan kann ihn dann natürlich auch gebrauchen. Ne? Ich meine, es gerade nach dem Abgang von dem Kenny Omega und dem Kushida dann einen Shinsuke Nakamura zurückzubringen, das wäre dann auch jemand, der diese Verluste quasi wieder kompensieren könnte und der automatisch quasi im Main Event stehen könnte. Also das wäre schon sehr interessant. Ich glaube auch, dass ein Shinsuke Nakamura diese Geschichte bei WWE beenden würde, weil du kannst mir auch nicht erzählen, dass das sein Anspruch ist. Ich meine, klar, er hat immer gesagt, ihm war der Stil bei New Japan zu hart, aber.
Sagte der King of Strong Style.
Ja. Er hat ja gesagt, er wollte seinen Körper auch ein bisschen schonen. Kann ich auch verstehen.
Ja, natürlich, also, klar.
Aber ich glaube, dass er dann wieder zurückgehen wird und dann vielleicht da irgendwie. Vielleicht kriegt er auch so eine Art abgespeckten Vertrag oder sonst irgendwas, dass er da nicht mehr ganz so oft antreten muss oder wie auch immer. Also ich glaube aber auch, dass er da hin zurückgeht. AJ Styles kann ich ganz, ganz schwer einschätzen. Also
ich glaube, dem wird die WWE auf jeden Fall einen Vertrag sondergleichen vorlegen. Weil ich glaube, die haben schon realisiert, was das eigentlich für ein Wrestler ist, auch welche Sympathien er erzeugt beim Publikum.
Auch was der in 3 Jahren erreicht hat und alles. Also
und die haben auch investiert, genau, wollte ich auch gerade mal sagen. Also die haben ja auch wirklich ihm einen großen Vertrauensbonus gegeben. Also,
der war ja fast 2 Jahre Hauptchampion von seinen 3 Jahren, die er da war, ne?
Und hat immer abgeliefert.
Ja, eben, also.
Und der sellt Merchandise, der war auf dem Cover vom Videospiel und alles Mögliche. Also ich glaube.
Aber, Moment.
Ja.
Gehen wir mal trotzdem einfach mal theoretisch durch, was das für einen Impact hätte, wenn der zu Elite gehen würde.
Ja, natürlich.
Also das ist halt vergleichbar für mich, ja, für dich wahrscheinlich auch, Olaf, ein bisschen so wie bei WCW, wo dann plötzlich halt ein richtig dicker, aktueller WWE-Name auftaucht. Weil Chris Jericho ist ja ein bisschen er ist ein super großer Name, aber ist ja nicht so präsent. Aber
und es hat sich auch angedeutet, ne? Also Jericho, der war ja auch da und sowas immer.
Genau, und bei AJ Styles wäre es einfach nur so, holy shit, deren Main-Eventer geht rüber. Und das könnte halt ganz schnell auch Casual-User rüberziehen und zumindest ein Grundinteresse erstmal erzeugen.
Ja, also bin ich komplett bei dir. Ja, das ist ja ohnehin immer das, was man ja so interessant findet. Das war ja damals auch bei dem kurzen War zwischen TNA und WWE war das ja auch so interessant, wenn du dann gesehen hast, wer geht da rüber und man steigert sich ja dann auch so rein. Und hier, wir haben eine ähnliche Situation jetzt einfach wieder. Und ich finde, das macht auch gerade als Wrestling-Fan natürlich so viel Spaß. Und diese Stars, die da wechseln, das wird interessant sein zu sehen. Genauso auch wird es natürlich dann auch irgendwann passieren, dass jemand von All Elite dann irgendwie rübergehen wird. Natürlich, wenn die Promotion längere Zeit existieren wird. Ne? Also diese Wechsel machen das einfach aus und die machen es auch einfach interessant. Interessant. Und ja, ich bin wirklich gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Und da können wir gerade noch mal hier so ein bisschen vorgreifen. Ich habe auch hier so eine Rubrik mit, was glaubt ihr, wer wird bei WWE zum Beispiel die Promotion verlassen und wer könnte mit dazukommen 2019? Ja, das ist jetzt inzwischen auch eine gute Frage, ne? Weil natürlich der Markt natürlich auch so ein bisschen abgegrast ist. Da können wir noch mal kurz drüber reden. Kai, was glaubst du, wer wird WWE verlassen?
Das Problem ist immer, ich hätte eigentlich immer gesagt, WWE hat so diese, WWE ist die große Sicherheit. Jetzt hast du natürlich auch zu gewissen Anteil auch eine Sicherheit, wenn du zu All Elite Wrestling gehst. Das ist jetzt nicht mehr so dieses, ich muss nur durch die Indies touren. Um jetzt einfach mal so ein paar Namen zu nennen, Tyler Breeze, der ja auch irgendwie nie ein schlechter Wrestler war zum Beispiel. Gallows und Anderson auch, die ich mir irgendwie vorstellen könnte, die nochmal gehen. Also das ist irgendwie ganz doof, weil du jetzt irgendwie den Bullet Club durchgehst. Aber ein sehr, sehr großer Name wäre auch ein Finn Balor. Weil, also der hat jetzt ja auch nicht in der WWE so das erreicht, was man irgendwie gedacht hätte nach diesem Universal-Title-Gewinn. Das ist ja auch irgendwie hin und her gedümpelt, ne? Das sind auf jeden Fall irgendwie Namen, die ich mir vorstellen könnte.
Ich glaube übrigens, dass man mit Finn Balor im Jahr 2019 mehr machen wird, als man das jetzt im letzten Jahr
gemacht hat. Aber haben wir sowas nicht auch 2018 gesagt?
Ja, vor allem, man muss es ja auch machen, weil sonst ist er wirklich weg. Also der wäre auch mein Name gewesen, wo ich sage, uiui, wenn WWE nicht aufpasst, weil der dürfte mittlerweile ordentlich gefrustet sein.
Ja, aber ich glaube eben, dass man den mehr in Fokus setzen wird. Und ich glaube auch, dass der einer von den Leuten sein wird, um da auch mal so ein bisschen schon mal eine von meinen Prognosen vorwegzuschießen, der im Jahr 2019 um einen großen Champion-Titel mitfäden wird. Ob er einen Gewinn wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man wird versuchen, ihn da auch in eine andere Richtung zu drücken, auch weg aus dem Strahlemann Image raus so ein bisschen und mehr dann auch zum seriösen Charakter.
Der Demon ist immer noch ungeschlagen, ne?
Ja, das sowieso. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man, du hast gerade Gallows und Anderson angesprochen, ich fände es geil, wenn du Finn Balor, AJ Styles, den Club, alle wieder zusammen und dann hast du auf einmal wieder einen originalen Bullet Club da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass WWE sich diese Chance entgehen lässt. Und ich glaube, dass die Gelegenheit, die ist jetzt da und die muss jetzt auch kommen, weil die Leute sind ungeduldig und die wollen das sehen. Und der Bullet Club hat die Attraktion verloren zuletzt. Also der Bullet Club ist ja nicht mehr das, was er mal war. Der ist jetzt nicht mehr der Nummer 1 Independent Brand. Das heißt, wenn man die jetzt wieder zusammenbringen würde, könnte man sowas zwar noch ein bisschen aufnehmen, man kann aber zugleich auch was Eigenes schaffen. Und ich glaube, wenn man das geschickt anstellt, dann kann man daraus, das ist eine meiner Main-Stories, die ich mir so ausgedacht habe, kann man daraus eine coole Faction machen, die wahlweise bei Raw oder bei SmackDown, aber ich denke bei SmackDown, dann bei Fox, die dann da eine große Rolle spielen wird und wirklich auch dann das Programm dominieren wird. So, jetzt David.
Hey, ich war der Erste.
Achso, Entschuldigung, jetzt Kai.
mein Traum ist ja immer noch, dass wirklich irgendwann, dass du irgendwann dieses Stable hast, das alle Titel hält. Also das ist immer noch so dieses und das passt doch da, oder? Also sei mal ehrlich, ein AJ oder auch ein Finn Balor als Main Champion, dann der andere als IC Champ oder sowas, oder als United States und die anderen beiden als Tag Team Champion, einfach mal um so eine gewisse Dominanz zu zeigen, die ja auch irgendwie ein Luke Gallows oder sowas auch ausstrahlen kann. Also dieses, das muss ja nicht immer so Strahlemann sein. Das kann ja auch so ein bisschen, auch ein AJ Styles zeigt jetzt ja momentan so eine roughere Seite. Mit dem Angriff auf Vince McMahon und sowas. Also, das wäre schon ganz geil. Also.
Aber der Club macht doch jetzt den genialen Botch-Club. Die sind doch jetzt die lustigen Gesellen übrigens.
Ja, das ist mega scheiße.
Aber es ist richtig peinlich.
Also einfach wirklich sehr, sehr schlecht. Das ist Botchemania, ich gebe mir einfach keine Mühe.
Ja. Das ist so ein bisschen wie Bitte lächeln on the road. So, also ganz, ganz schrecklich. Ich weiß gar nicht genau, was man sich dabei gedacht hat. Naja, David, was ist deine Ansicht hier zu der kleinen Bullet Club Reunion?
Ich gebe zu, dass ich keinen riesen Bezug einfach zum Bullet Club habe. Ich weiß, dass es halt super groß ist, aber bei der WWE wurde es halt mir noch nicht so prägnant verkauft.
Aber der Schweigefuchs, Mann.
Der Schweigefuchs-Club.
Ja, ich sag mal einfach so, für mich sind halt, wird es keinen Bullet Club bei der WWE geben, weil Gallows und Anderson werden gehen.
Okay.
Ich kann es mir einfach nicht anders vorstellen, ganz ehrlich nicht, weil die müssen doch so gefrustet sein, sondergleichen kam rüber, werden dann das Comedy Act dargestellt und dann wieder das und dann, man irgendwann bist du ja auch, ich würde sagen, übervorsichtig, wenn halt man dir im Office sagt, ja, nee, komm, jetzt haben wir demnächst was wieder mit euch vor und dann doch nicht und ja, aber vielleicht dann nächstes Jahr, nein, doch nicht, weil die sind ja jetzt schon einige Zeit da.
Ja, 3 Jahre.
Was haben die da irgendwie doll gerissen oder wurden die mal gut eingesetzt? Das war halt einfach nicht der Fall.
Ja, die haben mal kurz einen Tag-Team-Titel hingeschmissen bekommen und das war's dann wieder, ne?
Genau, und ich kann mir halt da sehr gut vorstellen, dass die halt, also ich bin eigentlich sicher, dass die gehen, sobald Vertrag ausgelaufen ist. Interessanter, wenn ich halt, fände ich natürlich, wenn es AJ Styles oder Finn Balor dann auch noch gehen würden, dann woanders halt Bullet Club formieren. Das wäre wiederum was anderes. Ich denke auch im Übrigen, dass ein Kandidat für mich wäre, der vielleicht gehen könnte, nicht dieses Jahr vielleicht, aber demnächst mal, ist Rusev.
Hätte ich auch gesagt, bis zu den letzten Wochen irgendwie.
Ja,
ja, das Problem ist, es ist halt immer so schwankend. Und die Frage ist halt, reicht es dir, wenn man dir mal ein Häppchen vorwirft? Oder siehst du halt als Arbeitnehmer das große Ganze und dass du eigentlich auf lange Sicht man dich jetzt gerade nur irgendwie ein bisschen ruhiger stellen will?
Ein Sami Zayn könnte ich mir vorstellen. Sami Zayn
ist für mich auch noch ein weiterer Kandidat, ganz ehrlich.
Ja, mal gucken, wie es ist, wenn er wieder fit ist, ne? Also, das heißt ja auch, man hat ihn ja da schon angekündigt irgendwie, dass er zurückkommt.
Aber ohne, dass er es wusste.
Ja, und vor allem, anscheinend ist er wohl ganz, ganz weit weg noch von der Ringfreigabe, so. Mhm. Also, naja, Hauptsache, man hat mal jemanden gezeigt, so.
Ja, das lässt doch auch schon tief blicken, wenn ein Wrestler öffentlich sagt, von wegen so, Leute, ich bin noch verletzt, ich weiß noch nicht, wie das jetzt gerade passiert ist. Ui, also, da ist schon was im Argen. Ich finde auch, wir sollten nicht nur die Männer sehen, sondern ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass vielleicht mal einfach auch eine Frau verlässt, wo man denkt,
Sasha Banks, Bailey.
Oh, nicht Alicia Fox.
Nee, ist das Sasha Banks und Bailey wären echt meine beiden Kandidaten, wo ich denke, also die könnten woanders eigentlich auch groß sein, weil die mittlerweile groß genug sind, die haben ihre Fanbase.
Glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass die beiden gehen werden. Ich glaube, dass die beiden sehr dicke Verträge haben. Ich glaube, dass WWE da sehr auf die setzen wird. Klar, vielleicht Frustration und so weiter und so fort. Aber ich kann mir das sehr, sehr schwer vorstellen, dass die gehen werden. Bei den Damen ist es ohnehin schwierig. Kann ich mir ganz wenige vorstellen. Klar, können wir jetzt sagen, ja, Sasha Banks wird ja so falsch eingesetzt. Aber ich glaube auch, dass die eine ist. Da ist vielleicht auch hin und wieder mal ganz gut, wenn man die mal rauszieht, damit sie sich nicht umbringt in irgendeiner Art und Weise.
Das ist richtig. Was halt noch zusätzlich hinzukommt, wir sehen ja, wir denken jetzt an den Main-Roster, aber was ist halt mit NXT-Stars? Wenn die halt zum Beispiel hochgezogen werden, dann hast du die Anfangseuphorie, du kriegst halt keinen ewig langen Vertrag. Ist ja so. Da kann es sehr gut sein, dass dann halt schon mal welche, die halt hochgezogen wurden, dann nach ein, zwei Jahren einfach jetzt demnächst wechseln, weil es auch nicht eine Alternative gibt.
Ja. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass WWE nochmal so eine Art kleine Entlassungswelle nochmal umgehen lässt, wo dann wirklich auch mal hier so das ein oder andere kleinere Talent. Ich glaube, dass man, WWE wird versuchen, wirklich die großen Talents, die gut Merch verkaufen, die gutes Standing haben, die gut bei den Fans ankommen und die eine gewisse Reichweite haben, dass man die festigen wird. Zugleich wird man aber auch versuchen, die man jetzt nicht wirklich braucht, also die wirklich nur als Enhancement-Talent funktionieren.
Mojo Rawley.
Ja, irgendwie sowas. Ich glaube, dass man die dann so langsam wegschiebt oder halt eben in andere Bereiche wegdrückt, weil ich glaube auch, dass man weiß, dass da Konkurrenz am Durchstarten ist, um es einfach mal ganz platt auszudrücken. Und deswegen will man niemanden verlieren. Und man wird da jetzt, man hat ja die Ressourcen, also da machen wir uns nichts vor. Wenn man will, kann man denen da das Geld in den Rachen schmeißen. Und deswegen glaube ich aber, dass man versuchen wird, einfach die großen Namen, die wird man versuchen zu behalten, auf Teufel komm raus.
Dolph Ziggler,
ich glaube, da gehört auch ein.
Übrigens.
Ja, stimmt. Dolph Ziggler.
Oh ja.
Ja, das wäre auch noch jemand.
Das wäre im Übrigen auch meiner Meinung nach ein Riesenfehler von WWE. Das wäre so ein Wrestler, wo man sagt, den unterschätzen sie zu sehr, was der eigentlich ist, weil das ist halt so einer von den Workern, die liefern immer ab, den kannst du überall reinwerfen. Den kannst du auch, wenn du gut einsetzt, zieht er auch Reaktionen, aber der kann halt woanders ziemlich groß werden.
Ja, den bei New Japan oder All Elite Wrestling oder irgendwo anders auf der Welt, fände ich extrem interessant. Aber die Frage ist auch, wie viel Wrestling will der noch? Ich glaube, der ist auch jemand, der kann sich inzwischen auch so ein bisschen aussuchen, was will er dann eigentlich machen. Der hat ja auch seine Stand-Up-Comedy-Geschichte, die er da gerne machen würde. Mal abwarten. Aber es sind alles Kandidaten auf jeden Fall, die da ja, bei denen es interessant wird zu sehen, wie sich das für die entwickelt.
Zumal,
sagen wir mal,
ja. Darf ich noch was anmerken?
Ja.
Zumal ja auch es für die Wrestler im Main-Roster ja nicht unbedingt leichter wird, weil wir haben bei NXT einige Kandidaten, die halt sich im Main-Roster auch direkt schnell einen Namen machen könnten.
Die ja schon in die Stars waren, als hingekommen sind. Na, natürlich, klar.
Ja, und dann stehst du einfach da als da, wo du dachtest, ja, ich bin da schon der Upper-Card und plötzlich nimmt dir welch Platz weg. Also, ja. Das geht schon schnell.
Ja, andererseits, wir haben letztes Jahr gesehen, wie einfach mal die Call-Ups da komplett verheizt werden.
Also, und zwar alle.
Ist, ja, alle durch die
Bank. Was macht Sanity nochmal?
Ja. Ne? oder Andrade Cien Almas hat ja eigentlich schon mal ein Match gewonnen, so gefühlt.
Ah, das hast du SmackDown traurig, gesehen? Mann. Warte mal. Also das Match bei SmackDown jetzt in dieser Ausgabe, dieses Tag Team Match war unfassbar gut.
Ja.
Also,
ja,
aber muss ich aber sagen.
Ab, aber hat er jetzt irgendwie an Standing gewonnen?
Ah, er hat zumindest ein Match gewonnen, ne?
Ja, ja, aber ein Tag Team Match. Aber ist ja wurscht. Wir haben gerade über Call-Ups gesprochen. Es sind ja 6 Call-Ups angekündigt, die auch irgendwann jetzt mal aufsteigen sollen. Wann glaubt ihr, wo sehen wir die? Wir haben EC3, Lacey Evans, Lars Sullivan, Heavy Machinery, Nikki Cross. Die ersten haben ja schon Dark Matches beschritten. Ich glaube, Heavy Machinery gegen die Colons bei SmackDown und ich glaube EC3, ich weiß gar nicht, gegen wen, bei Raw. Ja, gegen Zack
Ryder. Und Lacey Evans gegen Natalya.
Genau. Ja.
Darf ich mal eine ganz unpopuläre Meinung sagen? Die sind
bitte macht die unbeliebt.
Alle 6 sind mir super egal.
Ja.
Also auch ein EC3 ist mir super egal.
EC3 kann man was draus machen. Alle anderen, ich mag Nikki Cross, würde ich an die Seite von Sanity stellen. Ja,
das ist die einzige, die mich davon ansatzweise interessiert, ne, Nikki Cross.
Ja, ich mag Sullivan.
Ich hasse Lars Sullivan.
Große, glatzköpfige Männer stehst.
Nee, ich finde ihn halt beeindruckend agil dafür, dass er halt so ein Kraftbrocken ist.
Ja, dann lieber Keith Lee.
Aber andererseits, ich mag ihn, ich gehe aber nicht davon aus, dass er mir in der WWE gefallen wird im Main Roster. Weil ich weiß halt, wie die da meistens Monster dargestellt werden, das finde ich immer schrecklich.
Ja.
Aber können wir uns darauf einigen, dass die Ankündigungen, die kamen, nicht unbedingt unsere Picks gewesen wären oder womit wir jetzt unbedingt gerechnet hätten oder
aber
seit längerem schon rechnen, dass sie mal endlich in Main Roster kommen?
Ja, aber das ist ja auch vernünftig, weil, also ich sag mal so, die Leute kannst du so ankündigen, das wäre das Dümmste auf der Welt gewesen, wenn die jetzt gesagt hätten, Ricochet, Aleister Black, weil die lässt du überraschend debütieren, solche Leute.
Ja, ach, ich kann dich an einen Podcast erinnern, zuletzt, wo wir genau darüber sprachen, dass WWE ziemlich viel kaputt macht durch die Ankündigung. Du fandest das nicht so schlimm und ich glaube, dass WWE wieder ankündigen wird, wenn die einen Aleister Black hochziehen.
Ja, aber ich habe
wieder diesen Fehler machen
werden. Ja, ich habe gesagt, dass sie die großen Namen trotzdem in dem Podcast auch, habe ich gesagt, dass sie die großen Namen nicht ankündigen. Kannst aber du nochmal hören.
Das werden sie aber machen. What's up? Leider.
Und sollen wir jetzt im Podcast wetten, dass die Aleister Black nicht ankündigen vorher?
Wir wetten um einen Burger.
Okay.
Darf ich auch mitwetten? Ich wette, dass Aleister Black nach WrestleMania den Call abkriegt und einfach bei Raw erscheint.
Ja, und dann
hat er gewonnen. Das ist so eine sichere Nummer, die man einfach immer sagen kann.
Ja, dann habe ich ja gewonnen.
Ja, aber
bei Raw nach,
ja,
eben, nach WrestleMania,
da kommt er. Gewonnen.
Haben wir das nicht schon letztes Jahr gesagt?
Nee. Also, ihr vielleicht, ich garantiert nicht.
Also, aber ich hätte das auf jeden Fall gesagt letztes Jahr.
Not bad.
Ja,
aber ja. Deine Ausgangsfrage war ja, wo wir die sehen und ich habe echt Schiss, dass die einfach beim Rumble kommen.
Alle rein, Leute, komm, mach voll das Ding.
Ja, warum denn nicht? Es gibt Frauen-Rumble, es gibt Männer-Rumble, es ist genug Platz und es wäre für mich das Falscheste, aber der einfachste Weg. Oder man geht halt Harakiri in diesem Jahr und sagt, okay, jetzt haben wir wieder Live-Shows, wir wollten ja was ändern, jetzt hauen wir die einfach direkt alle rein. Also ich glaube halt nicht, dass man sich da groß lange Pläne jetzt gerade macht, sondern eher, die werden eher so als Filler reinkommen, werden keinen riesigen Impact haben, oder außer Sullivan natürlich, weil er ist halt großes Monster, also wird er irgendwie irgendeinen großen Star niedermachen, bedrohen,
Big Show.
Wird er platt gemacht.
Ja, oder er macht
wahrscheinlich John Cena so.
Ja, oder er kriegt wieder 17 Squash-Matches hintereinander.
Ja, irgendwie sowas. Und ich habe da echt Angst vor dem Rumble, muss ich zugeben.
Also EC3 als Nummer 3 könnt ihr mir vorstellen. Ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass man irgendwie Lars Sullivan als Nummer 10 reinbringt und dann schmeißt er irgendwie zig Cruiserweights raus, die dann im Ring rumlaufen.
Wisst ihr übrigens, so. Ich habe was gelesen, das finde ich super lustig. Und zwar hat jemand geschrieben, das, ich glaube, das war bei Reddit oder so, dass dann beim Rumble sind die ersten beiden drin und dann wird einer von beiden rausgeschmissen. Dann gibt es den Countdown und dann kommt irgendwie auf dem Titantron so, I am Kenny. Und dann kommt einfach Kenny Dykstra raus. Das fände ich sehr witzig.
Ja, also, naja, mal schauen, wie sich die Geschichte hier mit den Sechsen da entwickelt. Also, ich sehe, aber nochmal die Frage, wo seht ihr die denn eigentlich, David? SmackDown oder Raw?
Also ich glaube, EC3 und Sullivan sind so Raw-Guys.
Sehe ich, unterschreibe ich 1:1 so. Und Heavy Machinery und Nikki Cross zu SmackDown und Lacey Evans auch zu Raw.
Ja, dann hat er, genau so.
Ich glaube, dass man EC3 zu SmackDown schicken wird. Allein, weil damit die halt auch einen größeren Namen bekommen. Lars Sullivan sehe ich sofort bei Raw. Also keine Ahnung wieso, aber ich glaube, den werden sie da.
Weil Raw war immer die Show der Big Guys.
Ja, und den wird Vince mit Kusshand dann nehmen. Der hat ja auch gesagt, dass er die Videos so.
Ja, aber denk doch, Vince steht auch auf Muskeln, eingeölte Muskeln. Da
ja.
EC3 ist dann bei War.
Wie sehr ich das hasse jetzt immer. Also, wenn man, gut, David hat jetzt gemieden oder sowas. Aber gerade jetzt, wo anscheinend ein Vince McMahon nochmal jetzt aktiv an den Shows teilnimmt oder sowas, zumindest wie es so verkauft wird, heißt irgendwie alle zwei Tage, Vince McMahon ist von XY super begeistert. 2019 großer Push. Stimmt. Das gab's jetzt zu Lars Sullivan, das gab's zu EC3, das gab's zu Mandy Rose und zu Lacey Evans auch. Ich war auch so, ja, jetzt ganz ehrlich. Und dann kommen dann irgendwie diese Newsseiten und sagen, wir haben es doch immer gesagt. Ja klar, wenn du 20 Leute nennst, ist vielleicht einer dabei.
Ja, ich meine, dass er die Mark heißt ja nicht, dass die jetzt einen Main-Event-Push
kriegen. Nein, aber so
weißt du da ungefähr immer. Schon, wie es halt aussieht, dass halt er einfach von der Statur von einem EC3 beeindruckt ist und ihn deshalb gerne wahrscheinlich in der Midcard dann sieht. Und Sullivan wird er halt gleich als Monster darstellen wollen und ja, Big Guy. Du kennst es doch einfach nach den zig Jahren.
Right,
das ist einfach, dieses Schema siehst du so oft, da ist es mir egal, ob das in irgendwelchen News-Seiten kommt oder so. Du weißt es als Fans einfach mittlerweile.
Ja, ich denke, dass genauso wird es kommen. Wir haben noch eine andere Neuerung übrigens, die uns erwartet. Apropos, was sind denn die anderen Call-Ups eigentlich dieses Jahr? Und was glaubt ihr? Wann gibt's Call-Ups außer nach WrestleMania, Kai?
Ja, okay, also außer nach WrestleMania, natürlich nehmen wir Raw After Mania, weil da bin ich da, hallo.
Ich hasse dich so sehr.
Ich glaube sehr stark wieder dieses typische SummerSlam, bla bla, wieder, um halt den SummerSlam größer darzustellen, dass das so die Zeiten sein werden. Also Raw After Mania und kurz nach dem SummerSlam oder vielleicht schmeißt man noch einmal irgendwie einen hoch, so in diesem sehr, sehr großen Loch zwischen Mania und SummerSlam oder sowas. Mhm.
David, glaubst du, dass behalten wir den Roster-Split über das gesamte Jahr noch bei?
Ja. Leider, aber
Das wollen doch auch die Sender, oder? Also Fox und sowas.
Ja, das wird auf jeden Fall beibehalten. Es wird halt nur wahrscheinlich extrem durchgemischt und halt wahrscheinlich auch im Absprache mit den Sendern, dass die halt sagen, ja, wir wünschen uns aber halt besonders XY bei uns oder diese Art Typ. Ja, wird beibehalten. Ich glaube auch, dass die Roster sich noch mehr unterscheiden werden im Verlauf. Weil irgendwas müssen die ja machen, was halt War und SmackDown noch weiter ein Alleinstellungsmerkmal gibt und dir sagt als Zuschauer, ich muss einschalten, weil die Ratings müssen hochgehen. Ich wollte noch anmerken, wer noch hochgezogen wird. Ich hoffe mal, dass irgendwann mal ein Gargano endlich hochgezogen wird. Das hoffe ich jetzt schon so lange.
Oh, darf ich da einmal was zu sagen, bitte? Ganz kurz.
Sag das nicht, der soll ewig bei NXT bleiben.
Nein, 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 nein. Was ich mir wirklich wünsche, worauf ich absolut keinen Bock hätte, also ein Gargano-Call-Up, ja, auf jeden Fall hätte ich auch Bock drauf. Ich hätte auch irgendwann Bock auf einen Champa-Call-Up oder sowas. Ich habe nur ganz große Angst, dass sie dann sagen, ja, alles, was bei NXT ist, Alex, was bei NXT war, ist nie passiert. Und dass sie dann sagen, ja, wir starten nochmal so einen ähnlichen Run, dann gibt's irgendwie DIY oder die kommen hoch und fäden dann direkt nochmal gegeneinander, obwohl du ja schon wirklich fast jetzt ein Jahr Fehde mit den beiden hattest. Darauf habe ich gar keine Lust, was ja auch die WWE sehr häufig macht, was es ja auch irgendwie dann bei Kevin Owens und Sami Zayn sehr gab. Mhm. Nur dieses Gargano-Champa-Ding ist ja viel, viel ausgereifter. Du hast ja wirklich eine verbitterte Blutfehde zwischen den beiden. Die haben ja schon fast alle Matches miteinander gemacht. Und wenn die dann einen Call-Up bekommen und dann sagen so, ja, bei NXT, das nie passiert. Und das gleiche, also davor habe ich wirklich Angst, dass das passiert.
Ja, ich tue mich da auch schwer mit. Also ich kann mir das auch vorstellen, tatsächlich, dass man das so machen wird. Ich hoffe es aber nicht, weil die beiden sich einfach inzwischen als Einzelwrestler ja viel besser etabliert haben, als das wahrscheinlich sich jeder erdacht hätte oder erträumt hätte.
Apropos Einzelwrestler, was ist mit Undisputed Awa? Denkt ihr, da kommt der Split? Oder wird halt Adam Cole nur hochgezogen?
Ich glaube, Adam Cole wird es besser tun, wenn der in der kompletten Gruppierung erstmal bleiben würde. Mhm. Das Problem ist, dass alle anderen um ihn herum eigentlich keine, für die sehe ich relativ wenig Chancen im Main-Roster. Das ist mein Problem. Aber ich glaube, so als Einheit sollten die hochkommen und dann auch dafür Impact sorgen. Und meine Wunschfehde wäre ja Undisputed Era gegen die Bullet Club. Ich weiß nicht, ob das jemals passieren wird. Ich fände es aber cool.
Wäre auch so ein Indie-Traum, wenn du mal ehrlich bist, ne?
Ja,
das wäre schon sehr, sehr geil, das zu sehen.
So ein bisschen, so der kleine Smart Mark im Olaf bricht auch hin und wieder mal aus.
Ja, also ich wäre auf jeden Fall dabei. Und ich würde aber auch auf jeden Fall sagen, dass Undisputed Era auf gar keinen Fall gesplittet werden sollte. Also die sollten zusammenbleiben, weil auch ein Adam Cole profitiert davon. Weil, also Adam Cole alleine ist trotzdem irgendwie nicht so gut wie der ich nenne es mal Undisputed Era-Anführer Adam Cole. Mhm. Weil er hat jetzt, also er hat jetzt ja nicht den super tiefen Charakter, wenn du mal ehrlich bist, ne?
Na, aber der hat einfach dieses Charisma, was ihn total abhebt für mich.
Ja, ja, okay. Aber das, also der hat halt dieses Adam Cole Baby und mehr kommt dann aber auch nicht.
Aber der macht das schon. Ich
finde, der hat einfach was.
Ja, ich bin da bei David tatsächlich. Ich finde, der hat sich auch bei NXT noch mal extrem gemacht und auch an seiner Darstellung so ein bisschen gearbeitet. Also, mir gefällt der NXT Adam Cole auch bedeutend besser als der Independent Wrestling Adam Cole. Ich glaube auch, dass der mit der entsprechenden Präsentation, auch mit der entsprechenden Geschichte natürlich, dass der ein Star werden kann. Ich habe, glaube ich, noch letztes Jahr gesagt, dass es jemand ist, der nicht über die IC-Division rauskommt, aber ich finde, dass man es geschafft hat, mit Undisputed Era was Eigenes zu kreieren, was auch so einen gewissen Vibe hat. Und Adam Cole als Kopf dahinter passt einfach. Und entsprechend, ich bin dabei. Ich glaube, dass Adam Cole da nicht ausbrechen wird, weil ich finde auch, dass man die zusammenlassen sollte. Aber ich glaube, dass er einfach in der Position, die er da ist, als Kopf dieser ganzen Geschichte zum Star werden kann. Und dass der mehr hat als nur Adam Cole, Baby. So. Punkt um. Olaf hat gesprochen. Weiter geht's. Wir haben noch ein paar. Wir haben ja die Road to WrestleMania vor der Tür stehen, aber ist jetzt noch kein bisschen drüber gesprochen. Der Rumble ist in ein paar Wochen. Wir haben auch. Es wurden Women's Tag Team Belts für 2019 versprochen. WrestleMania steht vor der Tür. Was sind eure Wünsche, eure Gedanken, eure Prognosen dafür? Rumble-Sieger, Main Event von WrestleMania und so weiter und so fort. Wer will? David.
So viele Fragen auf einmal. Also erstmal.
Ja, wirklich. Also soll ich das eigene Podcast machen gleich, oder?
Mein Wunsch wäre erstmal, dass der Frauen-Tag-Team-Belt direkt wieder fallen gelassen wird.
Ja.
Und gar nicht erst richtig reinkommt, weil.
Unterschreibe ich.
Ja. Ein mega Eigenturm in meinen Augen.
Ja. Das ist, ohne Scheiß, das ist Populismus. Das hat man einfach nur deswegen gemacht, weil es irgendwelche Leute geschrieben haben. Aber eigentlich, wer soll die Dinger denn halten? Also ich meine, es ist ja schon schwierig genug, da irgendwie überhaupt um die Championships dann eine vernünftige Contender-Reihe rauszukristallisieren.
Ja, dann hast du eigentlich alle Frauen in einem Titelgeschehen drin, ja, involviert. Auf irgendeine Art und Weise.
Und ist das Ding dann brandübergreifend oder? Also weil sonst hast du ja wirklich nur zwei Tag-Teams.
Ja, ich gehe davon aus.
Also und kann es überhaupt brandübergreifend sein, wenn Raw und SmackDown bei unterschiedlichen Sendern laufen?
Ist ja noch ein bisschen.
Oder
so weit denkt man bei WWE nicht.
Der ist wirklich wieder so von der Wand bis zur Tapete gedacht.
Raufaser.
Genau.
Rumble. Da wollte ich eigentlich erst in der Preview dann einen Tipp abgeben, wer es gewinnt. Aber was ich zu WrestleMania sagen kann.
Alter, das ist jetzt hier der David'sche Cliffhanger oder was?
Ja, ja. Einschaltquote. Ratings ein bisschen da oben gehen. Liegt aber auch daran, dass ich absolut noch unschlüssig bin und ich da erst die nächsten ein, zwei Wochen abwarten möchte. Was die Road to WrestleMania generell angeht, habe ich irgendwie noch nicht das Gefühl, dass halt wir dort die große Änderung erleben werden, sondern eher nach WrestleMania. Und dass die Road to WrestleMania eher so eine coole Card wird, aber ich trotzdem wahrscheinlich immer noch meine Probleme haben werde. Ich hoffe allerdings drauf, dass es in diesem Jahr den Frauen-Main-Event gibt, und zwar den ich und wahrscheinlich sehr viele Fans einfach sehen wollen. Das ist mit Becky Lynch und
Ronda Rousey.
Danke. Mit Ronda. das wäre für mich echt ein Traum-Main-Event, und zwar auch von der Stimmung her, weil es ist auch, WrestleMania findet ja nicht hier und dort statt, sondern halt genau am richtigen Ort für sowas.
Ja.
Finde ich. Also für die Stimmung, ich glaube, das könnte ein bombastisches Match werden, und ja, warum denn nicht?
Ja.
Weil letztes Jahr haben wir ja eigentlich drauf getippt, dass ja Charlotte gegen Asuka. Nö. Das kam jetzt ein bisschen anders.
Ja, aber.
Und ich fände das schön.
Ich bin da bei dir. Also ich sehe auch diesen Kampf als Main Event. Es wurde ja auch gemunkelt, ob das eventuell ein Three-Way würde mit Charlotte Flair, aber ich bin da eher dafür, wenn man das als Main Event tatsächlich setzt, dann soll man die beiden Top-Talents da auch gegeneinander haben.
Aber Becky, guck mal.
Ja.
Ich verstehe dabei, also ich sehe das genauso wie ihr, aber was für mich da nicht reinpasst, ist die Rumble-Ansetzung von Becky Lynch. Dass sie jetzt gegen Asuka kämpft. Das verstehe ich, also.
Stärkung.
Ja, aber dann hätte sie doch den Rumble gewinnen sollen und dann sagen, okay, ich kann mir jetzt dann aussuchen, Ronda, komm, jetzt aber Kazala.
Es gibt ja Gerüchte um eine Unification. Gerüchte.
Ja, dann, okay.
Keine Ahnung. Dann
wär's halt noch größer.
Ja.
Also, du musst ja beim Wumble irgendwie ein Filler-Match haben, was halt beide Kontrahenten stärkt, wenn du wirklich dieses Aufeinandertreffen haben möchtest.
Ja gut, sag mal, was wäre jetzt mehr eine Stärkung, als wenn Becky Lynch einen Rumble gewinnt, ne? Also ich sag mal.
Also ich finde, ein Match gegen Asuka zu gewinnen, das ist schon, das ist eine Hausnummer.
Letztes Jahr schon, dieses Jahr, naja.
Vielleicht kriegen wir doch einen Three-Way und Charlotte gewinnt den Rumble, Becky gewinnt den SmackDown-Titel und Ronda bleibt einfach Champion und dann haben wir doch einen Three-Way um alle Titel.
For
all the gold, baby!
zum Becky-Lynch-Charakter würde ja auch einfach passen, du sagst ja vielleicht Titelzusammenführung, was ich übrigens super finden würde, weil die Frauen brauchen nicht so viele Titel.
David sagt einfach, ich gönne denen nix. Nicht die Butter auf dem Brot. Tag den Titel weg. Frauentitel weg.
Moment, je seltener etwas ist, desto höhere Bedeutung hat es. Und hör mal, was Größeres könnte es doch geben, wenn du dann halt eine Becky Lynch, die so geil selbstbewusst spielen kann, sagt, hey, ich hab Asuka schon mein Titel und ich möchte jetzt auch deinen Titel haben. Du sagst, du bist Woman of the Planet da oder sonst was. Das wäre doch ein geiler Main-Event. Zusammenführung vom Titel und brandübergreifend drauf und dann kannst du so geile Sachen machen, auch in der Road, dass man halt die andere Kontrahentin in der eigenen Show attackiert.
Und dann hast du ja wieder bei einer Division, also bei einer der beiden Division nur einen, also hast du dann nur eine Frauendivision bei einer Show oder was?
Hä?
Nein, das ist. Ja, guck mal, die Sache ist ja, Raw und SmackDown werden einfach, das ist ja Fakt, bei unterschiedlichen Sendern laufen. Das heißt, der Titel wird nicht in beiden Shows sein.
Das ist richtig, aber du hast ja, das würde zumindest für mich erklären, warum man das überhaupt einführt, noch den Tag-Team-Belt, dass du halt das so machst, dass halt es ist rosterübergreifend um den Titel geht, aber auf beiden Ebenen, also halt Tag-Team als auch der Haupttitel, und dann wechseln die halt ab und an. Das würde mir zumindest erklären, warum man bei so, muss man ja sagen, Frauen gibt's ja nicht, sagt er mehr in Roster, so viele Titel einführt. Und das würde halt dann Sinn ergeben, dass man dann sagt, okay, warte mal, wir machen nur noch einen Einzeltitel, dafür machen wir noch zusätzlich einen Tag-Team-Titel und dann passt das wiederum.
Und derjenige, der dann die Tag-Team-Division bekommt, hat den schwarzen Peter gezogen, oder was?
Ja, aber wir haben doch früher auch schon gehabt, dass wir verschiedene Brands hatten, da war der Titel da und dann da.
Ja, aber ist das jetzt, ich weiß das ja nicht, wie es früher war. Das waren auch unterschiedliche Sender. Ja, also ich denke halt schon bei so einem TV-Deal, dass dann auch beide sagen, jetzt wurde ja sehr, sehr viel Geld zahlen, dass sie sagen, ich will das Beste haben.
Also die wollen Ratings haben.
Die wollen Geschichten haben, im Endeffekt. Und ja, wenn man sich da gegenseitig ergänzen kann, ich weiß es nicht. Ich kann mir das aber auch so ein bisschen vorstellen, dass man das so sagt, hier, wir haben zwei Pokale, den einen hältst du ein halbes Jahr, den anderen halt ich ein halbes Jahr. Und dann sind wir am Ende beide glücklich, weil irgendwie haben wir dann ja doch jeder einen Pokal das ganze Jahr lang. So, um den Dreh. Also ich kann mir das eben dann schon vorstellen, dass man das so
machen. Aber grundlegend finde ich die Idee übrigens auch ziemlich cool mit diesem Unification-Ding, also abgesehen von all diesen anderen Sachen, aber geil wäre es, also es wäre ja auch ein ziemlich cooler Becky-Lynch-Move wieder, so nach dem Motto, hier, ich habe meinen, du hast deinen, komm jetzt, aber all in.
All in. Ich weiß nicht, ob das im WWE-TV gesagt werden darf.
Doch. Und keiner wüsste, wer gewinnt, das ist ja noch das Geilere.
Dann macht diesen Roman-Moment. Die sagt dann all in und zwinkert so in die Kamera. Verstehen Sie?
Ja, genau.
All Elite, Baby.
Oh, scheiße.
Ja.
Gefeuert. Wer gewinnt den Rumble? David boykottiert meine Frage. Ja. Kriege ich vom keine Antwort.
Mike Chioda. Nein. ich hoffe sehr stark auf Seth Rollins. Ich will Seth Rollins als Rumble-Sieger sehen.
Oh, Überraschung.
Nicht Drew McIntyre, nichts, gar nichts. Und dann will ich, dass ein Brock Lesnar verteidigt gegen Braun Strowman. Und dass wir dann bei WrestleMania, dass Rollins da Champion wird.
Meine Frage an Olaf. Olaf, bist du überrascht, dass Kai Seth Rollins gesagt hat?
Nein, aber es ist auch tatsächlich mein Tipp. Weil
ich hab's auch letzte Mal im Podcast schon gesagt.
Das Problem ist, es wäre die sicherste Nummer und darauf, das wäre auch das, womit alle rechnen.
Es wäre auch einfach verdient, jetzt mal ganz ehrlich.
Nee, verdient auf jeden Fall. Ich habe nur immer das Problem beim Wumble, wenn ich dann schon, bevor der Wumble überhaupt losgeht, schon denke, ja, es läuft ja eh auf XY hinaus, wie halt in den letzten Jahren.
Ja, also was ist halt ja Problem?
Wir kriegen das dritte Match zwischen Goldberg und Brock Lesnar und dann ist aus.
Undertaker gewinnt.
Der Sohn von Goldberg gekämpft.
Genau.
Der Sohn von Goldberg gewinnt.
Nee, also mein Tipp ist auch Seth Rollins, dass der den Rumble gewinnt und dann eben weiterzieht. Aber pro Weiterziehen, wann zieht denn eigentlich Brock Lesnar weiter? Also ohne Gürtel, einfach nur weit weg.
Anscheinend ja doch nicht nach WrestleMania, ne?
Ja, das habe ich auch gelesen. Das
ist also, ich sag mal so, wenn du irgendwie durch die Drogentests bei der UFC fällst, musst du dir halt auch andere Optionen offen halten.
Ja, und wenn du als WWE noch sagst, ey, wir hören auf euch Fans, wir haben gemerkt, was euch stört, dann zieht man das halt weiter durch.
Ja. Wir sind die Authority.
Boo. Ja, vor allen Dingen das Problem, ey, wir sind doch alle nur noch angepisst. Und das Schlimmste finde ich, dass du mittlerweile, also ich, zumindest wenn ich War gucke, ich habe ganz vergessen, dass das ja eigentlich da einen Titel gibt, um den es eigentlich für alle gehen sollte.
Der Titel ist total unwichtig. Das ist ja das Schlimme. Ja. Der Titel hat keinerlei Bedeutung und das hat er ja schon seit Anbeginn eigentlich, weil der ja verflucht ist. Aber seitdem Brock Lesnar das Ding hält und es eigentlich keine Rolle in der Show spielt, ne? Also.
Ja, das ist halt so, wie ich gesagt habe am Anfang. So, du hast den heißesten Typen der Show da, auf den die meisten Leute Bock haben, und da musst du halt um den IC-Belt fäden, weil der Champ nicht da ist.
Ja.
Das ist, weil so ein bisschen das Titel
auch nichts mehr wert ist.
Ja. Nee, aber ich habe was gelesen, also irgendwie so ein Kommentar von irgendeinem User irgendwann. Und den fand ich eigentlich ganz gut, weil die Sache ist, ein Brock Lesnar kann ja ruhig da sein, und natürlich sind Brock Lesnars Auftritte speziell, und also das ist ja trotzdem manchmal dieses Gefühl, wenn die Musik angeht, oh krass, Brock Lesnar kommt jetzt raus. Aber er braucht dafür einfach nicht den Titel. So, der ist halt immer noch speziell, auch wenn er ohne Titel rauskommt, weil du trotzdem sagst, oh, Brock Lesnar ist jetzt da.
Ja,
und das kann halt auch nach WrestleMania sein. Persönliche Fehde
gegen irgendjemanden gut ist.
Genau. Und dann kann einfach Rollins den Titel bei Mania holen, alle sind glücklich.
Ja, bin ich dabei. Nächste Frage. Sehen wir denn ein paar Comebacks? Sehen wir Allstars bei WrestleMania? Sehen wir den Undertaker nochmal? Wer will?
Ich will nicht.
Also ich würde es halt schon, also von mir aus einfach einmal reinkommen und sagen, Leute, hallo, und dann wieder gehen. Ich will einfach nur mal gerne live den Undertaker-Entrance sehen.
Bist du ein Egoist. Das Problem ist ja, wir sagen ja eigentlich schon, ja, seit wir Headlock machen, jedes Mal vor WrestleMania so, ja, was ist mit Undertaker? Oh nee, bitte nicht. Und dann so,
aber wäre ja schon eigentlich geil.
Aber ihn zu sehen wäre schon nicht so schlecht. Vielleicht auf andere Art und Weise. Das jedes Jahr. Also bei mir ist halt wirklich, oh, bitte nicht. Und das Blödeste ist, und dafür hasse ich mich selber, wir sind ja bei Egoismus gerade gewesen wegen Kai.
Hallo.
Ich fände blöderweise ein letztes Match von Shawn Michaels bei WrestleMania gut, weil ich will nicht, dass sein letztes Match.
Stimmt, da war ja was.
Woanders gewesen sein sollte als bei WrestleMania.
Ja.
Und ich finde auch, dass er. Ja, mein Traummatch wäre halt AJ Styles gegen Shawn Michaels, und ich denke sogar, dass das ein richtig, richtig gutes Match nochmal wäre. Und auch ein würdiger Abgang, und dann halt wirklich, dann Schluss aus, Ende aus, nie mehr. Das wäre das einzige Comeback, was ich bei WrestleMania sehen möchte. Und beim Rumble möchte ich ganz viele Comebacks sehen. Und es wird wahrscheinlich dieses Jahr wieder kein einziges Comeback geben.
Ach, da kommt irgendwie so ein Rob Van Dam noch mal rein oder sonst irgendwas.
Selbst ein Rob Van Dam, ich würde mich freuen wie sonst was.
Rob Van Dam, netter Kerl. The whole fucking show.
Ja, ich würde mich freuen wie sonst was, weil ich, das hat mir beim Rumble zuletzt richtig gefehlt, weil ich finde, diese überraschenden, nostalgischen Momente, dass halt einfach ein, zwei ältere Wrestler nochmal reinkommen, das gehört für mich dazu, und das darf auch nicht fehlen, aber ich habe das, ja, das Roster ist so groß, dazu gibt's noch die NXT-Leute, ich habe halt Bedenken, dass es das wieder nicht geben wird.
Das glaube ich deswegen, eben, also ich glaube wirklich, dass diese NXT-Leute, die jetzt einfach mal so einmal kurz one time im Rumble sind, so ein bisschen manchmal die Allstars abgelöst haben, dass jetzt sagst, ja, wir brauchen jetzt nicht zwingend, keine Ahnung, wen zurückholen, sondern wir schmeißen noch mal einen Adam Cole oder sowas rein. Oder ich könnte mir auch einen Ricochet Rumble vorstellen. Zum Beispiel. So nur dieses, ja, ich bin einmal kurz da, zeig drei, vier geile Moves, und dann bin ich aber wieder draußen.
Ich habe gerade an sowas wie einen Santino Marella gedacht, den ich mir gut vorstellen könnte.
So. Und warum?
Ja, dann Hornswoggle noch. Ey,
du bist ja, einfach nur so Disc, als Gag, weil es ist ein Rumble, mein Gott, da kannst du doch sowas mal reinbringen.
Nein, ich möchte Allstars sehen, wenn.
Ja, so Santino Marella ist der Allstar.
Wer kann denn da noch? Entschuldige mal.
Willst du wieder Booker-T sehen zum 100. Mal?
Ja, genau. Der kann noch.
Wie das Spinneroonie.
Es gibt schon genug, die man vergessen hat. Dann so, oh, ey, cool.
Ja, wen denn?
Dann freust du dich kurz, und das war's dann.
Ah.
Ist hier im Punk.
Ja, genau. Kai so, hey, ja, schön raus. Okay, reicht.
Ich sag, oh, Leute, ich nicht den.
Kais Reaktion sehen, ey. Nummer 29, alle denken so, ja, komm, es ist eh durch.
Ist echt wieder Rey Mysterio.
Ich finde es übrigens schrecklich, dass dieses Jahr die Nummer 30 feststeht, und ich hoffe, dass
ich hasse
da
irgendwie das.
Moment, ich hoffe und spekuliere darauf, dass die WWE so klug ist und sagt, das ist nur Storyline, wir machen es so, wie halt schon mal damals beim Austin Rumble und Co., dass einfach jemand Backstage verprügelt wird, und hier wäre es halt Nummer 30.
Truth geht einfach in den Frauen-Rumble, und da kommt Carmella und sagt so, Junge, das ist der Falsche.
Nee, also ich will da keinen Comedy. Ich möchte bei Nummer 30 einfach am besten, dass Nummer 30 kommt, aber dann kommt er nicht raus, kurzes Segment Backstage, er liegt verletzt am Boden und dann kommt irgendjemand anderes Fettes.
Sehen raus. Wir The Rock?
Oh, bitte nicht. Oh Mann, du haust immer Namen raus, die einen wehtun, weißt du?
Wenn Roman noch da wäre, hätte ich jetzt gesagt, ja, aber so sage ich eher
David?
Nee. Ich wollte nur sagen, dass du ein Sadist bist, weil jeder Name, den du rauswirfst, der tut dann irgendwie weh. Erst kommst du mit Undertaker, dann kommst du mit Santino Marella, ja, ist The Walk. Muss ich nicht haben. Ich möchte, wenn schon, Steve Austin.
Ja, genau. Nee, gar kein Problem.
Aber jetzt gerade einmal, wo David den Namen nochmal genannt hat, glaubt ihr, es besteht eine Chance, dass ein CM Punk irgendwie bei All Elite Wrestling auftaucht?
Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen.
Ja, ich glaube, rein um WWE eine reinzuwirken, ja.
Genau,
ja,
genau,
das wollte ich. Aber er ist ja auch nicht zu All-In gegangen, ne? Ja. Obwohl er angefragt wurde.
Ja, aber jetzt haben sie doch ein bisschen mehr Geld.
Stimmt.
Ich wollte gerade sagen, also der lässt sich dann fürs sich bezahlen, wird einen Vertrag haben, wo er halt wie Chris Jericho nur so und so viele Auftritte hat. Dann schaut WWE ein bisschen doof und dann All Elite freut sich wie sonst was, weil das würde viral gehen, aber holla die Wallfee.
Ja. Also das wäre, dann wäre aber Polen offen.
Ja, beim ersten All Elite Rumble, so, kommt er als Nummer 30 rein. nein, aber ich halte das durchaus für möglich. Also ich sehe.
Was schön. Tippst du denn, Olaf, eigentlich hier?
Was?
Bei deinen 1000 Fragen, was tippst du denn? World Rumble, World WrestleMania,
hat er gesagt, Seth Rollins.
Hab ich doch gesagt, alles Seth Rollins. Ich fände auch.
Nee, Comebacks auch, alles.
Ich halte Santino Marella, habe ich ja schon gesagt. Nein, Quatsch.
Was? Gilberg.
Ja. Nee, Comebacks, ich sehe tatsächlich kein großes Comeback am Horizont. Also ich glaube nicht, dass ein Goldberg nochmal zurückkommt. Ich halte auch einen Batista für unwahrscheinlich. Genauso auch, wen haben wir noch? The Rock glaube ich auch nicht. Ich glaube, der hat gerade auch was anderes zu tun. Aus Imagegründen wird er auch nicht mit einer Corporation großartig noch paktieren, die dann ein paar Monate später nach WrestleMania schon wieder nach Saudi-Arabien geht. Das ist auch noch ein Thema, worüber ich gleich kurz quatschen will. Ich sehe keine großen Comebacks momentan. Also ich kann mir vorstellen, dass man noch mal Shawn Michaels aus dem Sauerstoffzelt ziehen wird. Und
hör mal auf. Also
ja, bitte Respekt vom Alter.
Also, ja.
Also für sein Alter sah der erstmal noch echt gut aus vom Körperbau her. Und der hat zumindest also, dafür, dass alle drei anderen jahrelang im Ring standen, wo er eine Pause hatte, war er der Aktivste.
Ja, gut, Triple H hat sich natürlich auch die sonst was da gerissen, ne? Da hat die in Pectoral gerissen. Nein, aber ich fand halt schon, dass er hätte einfach rausbleiben sollen komplett. Also
das
ich fand, mich hat dieser Shawn Michaels allein aufgrund der fehlenden Haare extrem abgeturnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da fehlte mir einfach irgendwas.
Du hast so ein Haarfetisch, ne? Ohne Haare geht ja, bei dir also nichts, ne? Ich merke das schon.
Jetzt weißt du es, warum ich so viele Haare habe.
Ja.
Nee, aber das wäre halt jemand, den ich mir vorstellen könnte. Und ich würde dann auch tatsächlich gegen Daniel Bryan fände ich nach wie vor geil, wenn ich das Match sehen würde, weil Master vs. Student fände ich super. Und natürlich auch gegen AJ Styles. Das sind so zwei Matches, wo ich sage, ja, das würde ich noch sehen wollen. Und dann blicke ich auch über die Haarproblematik hinweg, weil jetzt Mensch AJ Styles und Daniel Bryan beide schöne Haare haben.
Das stimmt mit dir nicht. Lass uns mal irgendwann einen Haar-Podcast machen.
Genau. Ja, machen wir. Wir machen doch den besten einen Podcast über Outfits und Gear und so. Da John fallen Cena. Die Haare auch
John
mit
Cena's rein. Neue Haare.
Können wir dann auch bitte über die Glatze von Batista reden, dass die so schrumpelig ist?
Ja,
das ist echt super schrumpelig.
wunderschön. Ja, ich habe gerade Rumble und Crown Jewel angesprochen. Letztes Jahr hatten wir den großen Shitstorm, inklusive Diskussionen hier unter uns, was wir damit anstellen. Nächstes Jahr kriegen wir es wieder, haben wir wieder dasselbe Getöse da vorweg. Was glaubt ihr, David?
Ja, da gibt's dann Montezumas Rache, weil es ist einfach schrecklich. Ich glaube, das tut jeden Fan jedes Mal aufs Neue weh. Und der Umgang damit von Seiten der WWE, das macht es eigentlich noch schlimmer. Also dieses Ignorante und ja, ist ja eigentlich gar nicht so. Und dann propagieren und das. Ich finde es schrecklich und wir werden das halt noch Jahre erleben. Und jedes Mal beim Event werde ich nur denken, wieso? Ja, ich meine, ich verstehe die Kohle, aber das ist einfach, du bist als Wrestling-Fan gerade, ich bin ja so ein Crowd-Fan, gewöhnt, dass die Leute Bock haben. Und dann bist du halt einfach in diesen Kulturkonflikt, dass du halt ein halb leeres Stadion siehst. Oder die Leute sitzen, auf ihren Handys gucken, während da irgendwelche Allstars, die du eigentlich nie mehr im Ring sehen wolltest, sich abrackern für die Kohle.
Kai, willst du da was hinzufügen?
Ich glaube trotzdem, dass der Shitstorm dieses Mal nicht so groß sein wird. Also ja, ich glaube auch wirklich, dass er dieses Mal von, also dass er von Jahr zu Jahr abflachen wird. Außer jetzt irgendwie, die erschießen wir da 2 Tage vorher ein oder sowas. Also das kam jetzt ja dieses Mal noch erschwerend hinzu.
Die machen einen Twitch-Stream, weil sie uns zerstückeln, die diesmal live auf Twitch versehen.
Du bist heute echt böse.
Einfach so krass als Promo. Schmeißen sie einen Zeppelin heißt das Ding, aus dem Zeppelin so. Einfach in die Arena rein, gucken, was passiert.
Ach ja, ja, ich werde, es wird genauso sein wie letztes Jahr. Es wird stattfinden, wir werden kotzen und es ist nun mal so. Der 10-Jahres-Vertrag ist unterschrieben, da kommen wir nicht drum herum. Wann kommt Roman Reigns zurück? Mal zu erfreulicheren Dingen. Also kommt er dieses Jahr noch zurück, Kai?
Nein. Also glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen.
Nicht böse gemeint, aber darüber möchte ich gar nicht spekulieren. Der Typ soll einfach gesund werden und keiner von uns weiß, wie es ihm gesundheitlich geht.
Ja. Ich spekuliere trotzdem und sage, ich glaube auch nicht, dass er dieses Jahr zurückkommt. Ich glaube auch, dass wir den erst nächstes Jahr frühestens wieder im Ring zurücksehen. Ja, was haben wir noch? Wir haben die Special Events noch, die war irgendwie wie. Wir haben noch Turniere. Es ist Queen of the Ring wurde mal gemunkelt.
Also mega.
Braucht es sowas? Gibt es wieder die Mixed Match Challenge, das Mae Young Classic? Gibt es Cruiserweight Classic? Was auch immer. Kriegen wir sowas Schönes? David.
mein Problem ist, die ganzen Special-Sachen gehen voll an mir vorbei. Ich schaue mir die auch nicht so gerne an. Ich glaube, die Mixed-Tag-Team-Sache ging eigentlich ganz gut. Also wird es wahrscheinlich wiederkommen. Queen of the Ring muss ich nicht haben. Ich bin ein Verfechter davon, dass man die Frauen mehr ins Rampenlicht stellt und Co. Ich möchte aber nicht, dass jeder Scheiß adaptiert wird. Und so viele Wrestlerinnen sind halt auch nicht da und dann hast du eigentlich mal dieselben, dann jetzt noch mal ein Turnier. Nee, muss ich nicht haben, aber es wird Special Events geben. Ich glaube auch, dass die WWE in Social Media wahrscheinlich noch irgendwas Neues machen wird. Die werden irgendwas versuchen, dort zu expandieren, weil da ist halt das größte Wachstum gerade möglich.
Mhm. Kai?
Ich könnte mir irgendwie noch mal vielleicht irgendwas so in Richtung European Markt vorstellen, dass du vielleicht da nochmal ein Turnier hast, um das Ganze ein bisschen zu pushen, weil das soll jetzt ja, denke ich mal, in diesem Jahr nochmal um einiges größer werden, auch mit den ersten Takeover-Events und sowas. Ja, aber dieses ganze Queen of the Ring und so ein Kram, das sehe ich dann doch eher so wie David, du musst halt nicht alles adaptieren und gerade auch so die letzten Männer King of the Rings waren jetzt ja auch nicht sonderlich spannend, wenn du mal ehrlich bist.
Nee.
Mixed Match Challenge, ich sag wie es ist, ich finde die ganz witzig, weil du hast irgendwie immer lustige Videos oder sowas, das ist so ein bisschen out of the box. Das ist nicht immer so bierernst oder so. Da tanzt auch mal dann irgendwie ein Rusev oder sowas oder tanzt auch mal ein AJ Styles. Also du hast da ja auch echt lustige Momente. Von daher finde ich dieses Mixed-Match-Challenge-Ding eigentlich sogar ganz cool.
Ja, ich glaube auch, dass wir es sehen werden. Ich glaube, Queen of the Ring brauche ich nicht, ganz ehrlich. Aber ich glaube, das war dann lieber ein Mae Young Classic erneut als sowas. Ich bin auch gespannt, wie das mit dem europäischen Markt weitergeht. Ne? Wir haben jetzt ja quasi, wenn dieser Podcast online geht, dann an dem Wochenende war ja dann der UK Takeover Event. Und deswegen die Frage, glaubt ihr, dass 2019 schon NXT Germany angekündigt wird? Vielleicht kriegen wir ja den King of Germany Turnier oder sonst irgendwas. Nein, Quatsch. Aber Kai, glaubst du, dass da schon was passieren wird, gerade hier in Deutschland?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch einzelnere NXT-Sachen gibt. Also auch wenn da immer diese Gerüchte kommen, aber jetzt allein dadurch, wie groß NXT UK gerade aufgezogen wird, glaube ich, dass NXT UK immer mehr NXT Europe sein wird und dass du dann auch die Leute eher darüber packst. Weil sonst musst du noch eine Show aufbauen und noch was und noch was und noch was und ich glaube, dass du dann eher sagst, wir packen die wir schon haben, so wie jetzt hier Fabian Eichner und Axel Dieter Junior oder sowas. Die lässt du dann einfach bei NXT UK auftreten, was auch meiner Meinung nach der schlauere Move wäre.
Ich glaube auch, dass NXT Germany wird sowas sein wie so eine Trainingsstätte, die offiziell von WWE gesponsert ist, aber dann die Leute werden trotzdem dann bei NXT UK auftreten. Das ist so meine Vermutung, wie man das handeln könnte, weil ich sehe es auch nicht, dass hier. Ich kann mir jetzt irgendwie schwer vorstellen, auch dass ich dann hier nochmal eine zusätzliche Show und wie viele Leute sehen das denn? Das halte ich für wirtschaftlich nicht so clever, dass man das unbedingt durchziehen müsste. David, wie siehst du die Geschichte?
So wie ihr sagt. Ich glaube, das wird immer mehr zu NXT Europe und Germany gibt es halt eher so in Trainingsstätten in verschiedenen Ländern.
kauft WWE irgendwelche Promotions auf. Es hieß ja, dass die hier gerade bei den deutschen Partnern das Kaufrecht haben.
Ja, sogar auch bei Progress, ne?
Ja, ja. Glaubt ihr, da passiert irgendwas dieses Jahr? Oder glaubt ihr einfach nur, dass WWE da noch mehr fördern wird? Also ich halte die Förderung für sehr wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass da jetzt schon eine Kaufoption gezogen wird. Aber ich denke, dass wir noch heftigeren Einfluss von WWE spüren werden, auch mehr, noch mehr WWE-Talent hier in andere Promotions sehen werden, als das vorher der Fall gewesen ist. Kai?
Ja, also ich sehe es auch so, dass WWE erstmal diesen sehr schlauen Move macht, um sich natürlich mit allen Leuten gut zu stellen, auch gerade mit den Indie-Fans, dass du sagst, ach, die sind aber nett, die lassen den und den jetzt hier und da auftreten oder sowas. Du hast es ja bei einem Evolve hast du es ja, oder auch jetzt hier mit dem Axel Dieter Junior oder sowas. Also ich glaube schon, dass es so in die Richtung gehen wird, hier, wir lassen euch mal in Anführungsstrichen unsere Talente benutzen oder eure alten Talente benutzen. Aufkaufen ja. Macht halt insofern für mich keinen Sinn, sondern die lassen wirklich diese Promotions einfach als Nährboden weiterlaufen. Wo sie dann immer mal sagen, ach, der ist jetzt gut gewachsen, den nehme ich, den ernte ich jetzt ab.
Wie den Walter.
Bitte nicht, ey. Nimm mir nicht meinen Walter weg.
David, wie siehst du die Geschichte? Interessiert dich das überhaupt? Das ist ja bei dir auch mal so eine Frage. Guckst du da drauf?
Ich finde es interessant. Ich glaube halt, dass die WWE es erstmal so machen wird, die nächsten ein, zwei Jahre oder vielleicht auch drei Jahre, dass sie diese Zusammenarbeit eher steigert und das als Pool ein bisschen nutzt und auch zurückgibt und erstmal schaut, wie jetzt die Basis ist, was ist da überhaupt möglich, wie sieht der Markt aus, wie sieht es wrestlerisch aus und dann irgendwann wahrscheinlich ja ein Aufkaufen ist, aber dass man halt eher sagt, es ist halt dann unser Brand, der drüber gelegt wird. Mhm. Aber das wird erst in ein paar Jahren sein, weil du musst das ja erstmal abschätzen, macht das Sinn, wie sind denn die Wahrscheinlichkeiten? Ich glaube, momentan ist es eher so ein bisschen ein Aussondieren. Mhm. Was ist in welchem Land wie möglich, mit welchem Partner, weil das ist ja auch für die, in Anführungszeichen, Neuland.
Das Problem ist natürlich auch, dass du jetzt hast, dass du wirklich große Stars anscheinend jetzt ja festgebunden werden. Also wenn du jetzt mal auf den Peter und Tyler Bate guckst, so wie es aussieht, sind sie jetzt ja wirklich fest an NXT gebunden und da gibt es keine Indie-Auftritte mal, erstmal mehr.
Ja.
Und wenn jetzt alles negativ läuft, was ich denke, wird das Gleiche auch eine Tonys, also für uns negativ wieder, ich bin einfach heute sehr egoistisch, für uns sehr negativ läuft, dann werden wir auch eine Tony Storm nicht mehr in den Indies sehen. Auch nicht mal bei der WXW, passend zu dem Loser Leaves Town Match jetzt bei Back to the Roots, dass eine Tony Storm verliert und auch sagt, okay, ich bin jetzt WWE gebunden.
Ja, halte ich nicht für unwahrscheinlich, dass man das machen wird mit den Leuten, die man quasi mehr trainieren möchte und die man mehr integrieren will. Das halte ich, wie gesagt, mich hat es nicht gewundert, dass das bei Pete Dunne und Tyler Bate jetzt soweit ist, weil die haben ja quasi diese letzten anderthalb, zwei Jahre, haben die ja quasi diesen ganzen Turnus mitgemacht mit NXT UK und dann parallel dazu die Indies, die haben ihren Wert bewiesen, die haben sich auch unheimlich weiterentwickelt, das muss man auch mal ganz klar sagen, sowohl körperlich als auch vom In-Ring, von der In-Ring-Präsenz und vom Talent her. Die sind ja komplette Wrestler einfach geworden, beide.
Ja.
Und entsprechend ist das sinnvoll, die jetzt dann quasi den nächsten Schritt gehen zu lassen und zu sagen, okay, dann probieren wir die mal fest im NXT-Roster aus und dann sehen wir, wo sich die Sache hin entwickelt. Also finde ich nach wie vor verständlich, aber das wird auch anderen Talents so gehen. Und eine Tony Storm sehe ich da eben auch ganz oben in der Liste und halte es da auch eben für sehr wahrscheinlich, dass die diesen Weg gehen wird. Also,
das Erstaunliche ist ja auch einfach, wie jung die WWE jetzt anfängt. Sind jetzt ja alle nicht mal ansatzweise. Ich glaube, die sind alle noch unter 25, wenn ich mich nicht irre sogar.
Aber das sind auch krasse Talents, muss man mal sagen.
Ja, natürlich, also, aber du musst mal bedenken, also so ein Wrestler ist immer ungefähr so bis 42 aktiv oder so und viele gemachte Namen kommen irgendwie so mit 33 zur WWE oder sowas. Du bist ja mit 32, bist du ja noch super jung. Ja, klar. Und du hast es Leute, also wenn es jetzt wirklich rosig läuft, haben die 18 Jahre WWE-Karriere vor sich. Also das musst du dir erstmal wegtun, ne?
Ja. Na, im Grunde genommen verhält sich WWE gerade einfach nur wie, Entschuldigung für den Vergleich, aber das passt halt einfach wie die großen Fußballclubs, die auch jetzt immer weiter international ihre Stationen aufbauen und Kooperationen und da halt schon ganz junge Talente.
Schon mit 15, 16-Jährigen kaufen und sowas, das stimmt.
Genau, die sie schon früh an sich binden, aber noch nicht im eigenen Kader haben oder auch nicht im eigenen Land, sondern die sind dann dort vor Ort bei den Kooperationspartnern und reifen quasi und dann kommen sie nach und nach rüber.
Und werden abgeerntet.
Ja, und so macht es. Ja, so fühlt es sich für mich halt momentan an, was WWE macht.
Ist es
ja
auch.
Das ist auch nicht ein verkehrter Weg. Also, es ist schon. Schon logisch, aber es ist halt auch so, dass dann die Indies natürlich ein bisschen drunter leiden werden, weil man ist halt dann gebunden.
Ja.
Und darum geht's denen, glaube ich, auch vor allem, dass WWE halt Stars schon frühzeitig erkennt und Stars auch frühzeitig schon vertraglich bindet, trotzdem halt woanders erstmal reifen lässt, aber dass diese Bindung da ist, weil dadurch kriegst du halt einen vermeintlichen Topstar zu einem Spottpreis eigentlich.
Mhm. Ja, absolut. Und kannst du dann, gut, bei WWE, den kannst du jetzt nicht weiterverkaufen, aber du kannst ihn quasi so formen, wie du ihn haben willst und kannst damit natürlich dein Geld verdienen, ne?
Genau.
Ja, bin ich komplett bei euch.
Aber wir sind so schlau, ey.
Ja, absolut. Lass mal noch hier die Schnellfeuerrunde zum Schluss machen. Wir haben eine Sache noch nicht hier besprochen, nämlich, das packe ich gleich hier mit rein. Wer gewinnt 2019 seine erste Championship, also seine erste große Championship bei WWE? David.
Achso.
Ich muss gerade überlegen, wer jetzt doch keinen großen Titel
hat. Also soll ich einfach reinspringen? Ich habe nämlich schon meinen Namen.
Ja, mach mal
Schmeiß
bitte
rein.
Es würde mich sehr wundern, wenn ein Drew McIntyre nichts gewinnt. Also weil eigentlich, ja, der ist halt auch ein sehr starker Kandidat auf einen Rumble-Sieg, abseits von Rollins. Weil der wird jetzt ja auch als der Main-Eventer aufgebaut. Also es würde mich wundern, wenn ein Drew McIntyre nicht in Richtung oder sehr, sehr stark in Richtung Main-Event-Gold geht.
Halte ich auch für einen relativ sicheren Pick, dass er das schaffen könnte. Ich tue mich da aber ein bisschen schwer, weil solange er bei Raw ist und solange Brock Lesnar da ist, wird das knapp. Aber ich könnte mir eben vorstellen, mal angenommen, Seth Rollins gewinnt das Ding, dass er dann eben im Sommer quasi dann gegen Seth Rollins fehden kann. Weil ich glaube, das sind zwei Leute, die können das und die dann auch das Programm tragen könnten. Plus dann eben vielleicht noch der ein oder andere mit Konkurrent, vielleicht auch ein Braun Strowman dann irgendwie, dass man die drei wieder auf anderen Faden gegeneinander führt. David, hast du dich gesammelt?
Mein Problem ist, ich bin jetzt gerade das komplette Roster durchgegangen. Da ist halt auffallend, dadurch, dass wir einen Roster-Split haben, dass eigentlich fast jeder Mid-Kader oder Upper-Mid-Kader einen der beiden großen Titel schon hatte.
Da gibt's schon noch ein paar, so ein Sami Zayn, ein Finn Bella.
Er zählt halt nicht wirklich. Nee,
Finn Bella hatte doch.
Ja, aber komm, die 15 Minuten da.
Ja. Ja, aber er hatte ihn.
Ja.
Ja, cool.
Aber jetzt mal so richtig. Ohne jetzt, Verletzung. Ach
so, jetzt unterscheiden wir schon zwischen.
Hast du jetzt ohne Gummi gesagt?
So richtig oder einer falschen?
Was?
Ich habe jetzt verstanden, du hättest gesagt, so richtig ohne Gummi. Ich war jetzt super
verwirrt.
Was ist jetzt los?
Oh Gott, ich dachte,
stimmt mit euch
nicht. Ich dachte gerade, Olaf hätte das gesagt.
Nein.
Was habe ich denn da verstanden?
Du kannst auch sowas wie Sanity oder Revival nehmen. Oder
Mandy Rose. Ich habe Sanity gesagt.
Und Amber Moon.
Ja, aber Sanity glaube ich halt einfach nur nicht dran. Eine Mandy Rose kann ich nochmal zutrauen, dass die halt mal einen Frauentitel erhält. Oder auch eine Shayna Baszler, dass die hochkommt und dann einen Titel kriegt.
Ja. Alles möglich. So, jetzt wirklich Schnellfeuerrunde. Aufsteiger des Jahres 2019. David.
Ha! Alistair Black.
Ja, scheiße. War auch mein Pick. Kai.
Mustafa Ali.
Absteiger des Jahres. Kai.
Warte. Scheiße. Schieben.
Schieben. Schnell.
Braun Strowman, weil ich glaube, dass er nicht Champion wird.
Das hätte ich sogar auch gesagt. Also,
ja, jetzt, du bist ja wie in der Schule.
Das, was Olaf sagte, wollte ich auch sagen.
Genau.
Da habe ich jetzt auch eine Note. Ich denke auch, Braun Strowman, nicht unbedingt, ich glaube schon, dass er einen Titel kriegt, aber ich glaube einfach, dass man diesen Gipfel total versäumt hat, und zwar mehrfach, und jetzt einfach langsam nach unten geht. Man auch nicht weiß, wie man den richtig einsetzt.
Das Risiko könnte auch Dean Ambrose sein übrigens, ne?
Dean Ambrose habe ich auch schon kurz gedacht, aber ich glaube, der wird so irgendwo in dem Bereich gehalten, wo er gerade ist.
Überraschung des Jahres oder überraschendster Star des Jahres. Irgendjemand, der irgendwas, was nicht vorhersehbar ist.
Was nicht vorhersehbar ist?
Ja. Du darfst jetzt hier rumspinnen. Kai.
AJ Styles. Irgendwas. Weiß ich nicht. Das Problem ist, ich hätte auch bei Aufsteiger des Jahres irgendwie Rollins sagen können, weil er das Ding gewinnt. Und dann bei Überraschung des Jahres, dass halt Mustafa Ali einen Titel gewinnt. Also, weil ich finde es wirklich erstaunlich, wo der jetzt gerade herkommt. Also so einfach von jetzt auf gleich und dann so populär eingesetzt wird.
Bei mir ist die Aufstellung auf Überraschung des Jahres, Aufstellung des Jahres. Überraschung des Jahres ist bei mir die Reformierung des Bullet Club. So. David, hast du noch was dazu zu sagen? Ansonsten skippen wir.
Ich sag Bray Wyatt mit einem Gimmick, was uns überraschen wird.
Irvin A. Scheister.
Ich habe auch gerade an sowas gedacht. An irgendwas mit Anzug und Krawatte, auf jeden Fall. Dein Wrestling-Vorsatz des Jahres, Kai?
Weniger gespoilert irgendwie durch die Sachen gehen. Also, weil ich bin jetzt momentan wirklich an so einem Punkt, dass ich häufig einfach morgens die Berichte lese. Und das wäre eigentlich vor einem Jahr undenkbar gewesen. Und irgendwie bin ich jetzt, also ich bin wirklich bei diesem Punkt, dass ich sage, ja, was soll denn Überraschendes passieren? Obwohl ich jetzt wirklich, passend zu meinem Vorsatz, als jetzt Raw diese Woche war, ich hatte irgendwie super Bock, das zu gucken und habe das dann sogar noch vor der Arbeit geschaut, weil ich irgendwie Bock drauf hatte. Und es hat mir eigentlich im Großen und Ganzen sogar gefallen.
Die erste Hälfte war okay, die zweite Hälfte war ein bisschen mehr. Ja.
Also ich bin auch ganz ehrlich, dieses so, ich erwarte auch nie, dass mir alle 3 Stunden gefallen, ne? So, ich bin immer so, also jetzt ein Jinder Mahal-Match muss mir nicht gefallen. So, aber es ist okay, wenn es in der Show ist, ne? Darum geht's mir dann eher so. Aber die Sachen, die mich interessieren, die haben ja alle großteils gefallen.
Okay. David, dein Vorsatz 2019?
Dass ich mich nicht mehr stressen lasse und weiterhin positiv denke und sich das auszahlt. Ja, Entschuldigung, bin halt gefrustet.
Mein Wrestling-Vorsatz 2019 ist mal wieder, dass ich gerne noch ein bisschen mehr außerhalb von WWE schauen würde, mir dafür gerne ein bisschen mehr Zeit nehmen würde. Aber das wird wahrscheinlich wieder ein Vorsatz.
Ja, noch mehr, genau. Ja. Noch mehr Turnhallen-Catch. Noch mal ganz kurz zu der einen Frage gerade, wo mir jetzt noch eingefallen ist. Bei diesem Wer wird zum ersten Mal Champion? Samoa Joe? Hätte es nicht auch mal so langsam verdient,
ja,
Champion
stimmt,
zu werden?
Ja, stimmt, Samoa Joe. Ja, ja, hast du recht.
Elias könnte es auch schaffen dieses Jahr.
Ja, oh, ja, Elias, ja sicher.
Nee.
Also nicht, nicht Main Champion, aber IC muss sein.
Ja, du hast ja nur nach dem Titel gefragt.
Ja, naja. Nee, habe ich nicht. Nicht? Ich hab nach einem großen Titel
im gefragt. Im Handout steht zum ersten Mal Champion,
dass
Olaf.
Dass ein IC-Belt kein großer Titel mehr ist.
Ja. Klugscheißer.
Aber Eli, ach komm, aber Elias als IC-Champion oder hast du da was gegen?
Ja, damit könnte ich leben, natürlich.
Okay, ich wollte schon sagen, Problem. Ey. Was bist du denn für einer?
So. Sollen wir damit den Ausblick beschließen? Den was?
Ich frage mich schon den ganzen Podcast, was bist du denn für einer? Erstmal Haare, dann komische Sachen, die er einwirft, sadistische Ader, mein Gott.
Tja, so ist der Olaf manchmal. Dann lass uns mal noch zu den Fragen kommen. Wir haben ja noch ein paar Fragen gekriegt, die hauen wir jetzt hier noch schnell durch hinten dran. Wir haben eh schon Überlänge, was ich auch irgendwie nicht für überraschend halte, wenn man so einen Ausblick macht. Wir hauen hier trotzdem noch die Fragen raus. Also wisst, Fragen schickt ihr an fragen@headlock.de, ansonsten Facebook, Twitter, Instagram oder einfach bei YouTube unter das Video knallen. Der Daniele hat uns angeschrieben, schreibt, laut dem Podcast von Dave Meltzer soll ja die WWE Sting kontaktiert haben für ein finales Match gegen Undertaker bei WrestleMania 35. Was haltet ihr davon? Meint ihr, es kommt tatsächlich zustande, wo Sting nun auch schon 60 ist? Er fände es nicht im Sinne der Matchqualität cool, aber zumindest wenn es mal ein Stare-Down der beiden geben würde und irgendwie so eine Konfrontation, das fände er spannend. Was meint ihr dazu? Ich meine, Kais Meinung haben wir heute schon gehört, deswegen frage ich David zuerst.
Bloß nicht. Also wirklich bloß nicht. Ich bin auch ein Fan davon von schönen Momenten, aber das Ding-Match bei WrestleMania damals gegen Triple H, das hat für mich ganz, ganz viel wieder kaputt gemacht. Von dem Momentum von Sting oder von der Aura, was du im Hinterkopf hast, wenn du an Sting denkst. Und hier hättest du dann zwei. Ich meine, okay, wenn beide ihre Zivis reinschicken, alles gut. Dann könnte es ganz nett werden, aber so, nee, komm, das ist dann Not gegen Elend und dann nur wegen der Nostalgie. Bitte nicht. Also ich hoffe, dass da nichts dran ist.
Ja, also gerade weil ein Sting, der ist doch auch irgendwie gar nicht mehr geklärt zum Wrestlen, oder?
Habe ich eigentlich auch gedacht, dass der durch seine Nackenverletzung, die sich damals zugezogen hat, dass es da vorbei wäre, ehrlich gesagt.
Ja. Also nee, brauchen wir nicht, oder?
Nee, eine kaputte ich auch nicht. Nacken, der andere neue Hüfte. Oh mein Gott, Leute.
Der Undertaker hat doch alles schon gebrochen gehabt, oder?
Nee, aber der hat ja eine frische Hüfte drin.
Ja.
Ja. Nee, das muss auch nicht mehr sein. Ich finde auch, irgendwann ist auch einfach gut. Und das, wie gesagt, nur für den Entrance und nur für diesen einen Moment, das muss nicht sein. Passend dazu fragt der Jan uns via Facebook, auf eurem Debüt-Podcast zurückkommend, wie fandet ihr eigentlich das Sting-Debüt damals, ne? Der Auftritt war ja seinerzeit ungespoilert. Ja, haben wir heute auch schon so fast so ein bisschen drüber gesprochen. Kai, wie fandst du damals das Sting-Debüt?
Ich fand das sehr cool. Also das war irgendwie ein sehr geiler Moment. Also er hat insofern ungespoilert. Ja, natürlich, das wurde ja auch nie angekündigt. Aber es war ja auch wieder so dieses, kommt er nicht? Oder sowas. Aber als dann das Ding ausgegangen ist und dann diese Krähen da waren und als er dann irgendwie im Ring stand und dann diesen, wie heißt das, Scorpion Death Drop oder sowas? Oder ja. Sting da gezeigt hat. Das war schon ein sehr epischer Moment, würde ich fast sagen.
Ja, ich fand das gut. Ich muss halt sagen, dass ich bin nicht mehr der absolut mega Sting-Fan, weil ich immer das Gefühl hatte, dass der auch jemand gewesen ist, der einfach nicht genau wusste, wann Schluss ist. Und das hat mich immer ein bisschen gestört. Und ich bin da so ein bisschen auf Davids Seite gewesen. Ich habe immer gesagt, ja, 10 Jahre vorher wäre es halt geil gewesen, aber ab dem Punkt, wo Sting nur noch T-Shirts getragen hat, war es für mich nicht mehr der Sting, den ich geliebt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen war das ein cooler Moment für mich, aber nicht mehr so emotional behaftet, wie es, glaube ich, bei manch anderen war. David, wie war es bei dir?
Ich fand das Debüt nicht so mega. Also ich fand es halt okay. Ich hätte halt mir eher gewünscht, dass er im Ring auftaucht, wenn das Licht angeht.
Ja.
Ein bisschen an das Alte angelehnt. Und für mich ist halt Sting der Sting von The Quo quasi. Also dieses, die nassen Haare. Bei mir hat das voll was kaputt gemacht, dass ich das Ding halt mit trockenen Haaren bei WrestleMania gesehen habe.
Wer hat jetzt hier das Haarproblem, hä?
Ja, ich gehe mal auf Haare ein. Nein, aber genauso wie halt du sagst mit den T-Shirts, für mich ist halt Sting langer Ledermantel und halt nicht diese eher festliche Robe beispielsweise.
Ja.
Also ab da hatte er mich halt auch verloren. Und ich hätte mir halt gewünscht, wenn er kommt, dann hätte ich wahrscheinlich einfach diesen Oldschool-Sting gemacht, dann, dass er einfach nur im Ring steht, plötzlich, wo das Licht angeht, Baseballschläger auf einen zeigt, Licht geht aus und er ist wieder weg. Und einfach das so dasteht.
Ja. Der Jan fragt noch, langweilt euch das aktuelle WWE-Produkt genauso wie viele andere?
Ja. Entschuldigung.
Teils ja. Kann man ja kurz fassen.
Kai? Ja, unterschreibe ich.
Ja. Habt ihr Ring of Honor Final Battle geschaut? Ich sag's, das war eigentlich eine meiner Vorsätze für Weihnachten und ich hab's trotzdem mal wieder nicht geschafft. Ich glaube, David brauche ich gar nicht zu fragen.
Natürlich nicht.
Natürlich nicht. Und Kai frage ich mal, aber auch nur ganz vorsichtig.
Nee.
Nee. Ich habe jetzt zumindest angefangen, TNA Homecoming zu schauen. Das ist schon mal was. Weiter geht's. Der Patrick hat über Fragen at headlock.de gefragt, inwieweit wissen die Kommentatoren über Ausgang der Matches Bescheid? Soweit ich weiß, kriegen die Kommentatoren ja teilweise sogar Texte und Dinge, die sie beachten müssen quasi im Kommentar. Sie haben zwar so ein bisschen freie Hand, aber ich glaube, ein Großteil, gerade bei den großen Promotions, ist es so, dass die da sehr gut mit eingebunden sind in die Shows. Also, ich weiß nicht, David, willst du da was zu ergänzen?
Nö, die haben richtige Scripts und das beste Beispiel dafür war damals bei WrestleMania Undertaker gegen Shane McMahon, wo man gesehen hat, wie Michael Cole es vom Blatt abgelesen hat. Und zusätzlich haben die halt noch im Ohr den Knopf, also das heißt, da kriegen sie auch nochmal gesagt, so, jetzt kommt das Finish oder sowas.
Genau. Kai, willst du noch was sagen?
Nö, nee, und sehe ich auch so, ja.
Die nächste Frage gehört dann aber dir.
Oh, okay.
Ja, weil also der Patrick fragt nämlich noch, warum heißt eigentlich der German Suplex German Suplex, eventuell wegen eines deutschen Wrestlers?
Haha, genau. Und da habe ich mich nicht lumpen lassen und habe die gute alte Google-Maschine angeworfen, weil mich das auch sogar interessiert hat. Das hoffe ich so bei solchen
Moves. Im Gegensatz zu den anderen Inhalten hier bei Headlock.
Ja, also eigentlich im Gegensatz zu den Sachen, die ihr erzählt. Da habe ich mal gegoogelt. Und zwar ist es so, das kommt von dem Wrestler Karl Gotch, der also ist schon super, super lange her. Der wurde irgendwie 1924 geboren, glaube ich. Also schon sehr, sehr lange her. Der wurde eigentlich aber in Belgien geboren, aber ist, glaube ich, halb Deutscher und halb Ungare. Und von dem kommt dieser Move.
Ja. Und da man in den USA oder im Wrestling ja auch dann lieber so auf Klischees setzt und der Belgium Suplex irgendwie
klingt auch kacke.
Wie eine Süßspeise klingt oder so, wie eine Waffel, hat man den dann German Suplex genannt.
Also das Witzigste war, ich war dann in so einem Forum, also irgendwie hat einer geschrieben, warum heißt der German Suplex eigentlich German Suplex? Hat einer gesagt, weil es der effizienteste ist. Fand ich schön.
Ja, ist aber richtig, ich habe auch nachgeschaut, genau so ist es. Dann, der Patrick fragt noch, gab es, beziehungsweise gibt es eigentlich auch bei anderen Ligen den Begriff Ära oder ist das ein WWE-Ding? Man hört die Ären ja nur bei der WWE. Soweit ich weiß, gibt es das nur bei WWE und ich glaube, weil WWE einfach gerne so Begriffe verwendet, um zu zeigen, wie groß doch das Ganze um sie herum ist. Also
das, ich glaube, das hat aber auch was mit der Dauer
zu tun.
Ich glaube, ja. Es gibt keine Promotion, die so viele Jahrzehnte es gibt. Und wenn es halt viele Jahrzehnte sind, dann gibt es halt verschiedene Ehren.
Ja. Ja. Also das Einzige, wo ich es mal wirklich mitbekommen habe, irgendwie in so einem Video, war, dass halt TNA manchmal in so gewisse Zeiten eingeteilt wird. Irgendwie so, Das war da und dann die Hogan-Zeit, dann war da irgendwie die Dixie-Carter-Zeit oder sowas.
Genau, da hat man einmal den vierseitigen Ring und einmal den sechsseitig.
Ja. Ja. Ja, es gab halt auch noch die Asylum Years, gab es dann natürlich auch noch solche Geschichten, aber das sind ja alles nur kurze Abschnitte gewesen. Das sind ja teilweise nur zwei, drei, vier Jahre gewesen oder so. Und wie David schon sagte, eine Ära sollte auch wenigstens, ich sag mal, so eine Ära sollte halt zumindest wenigstens ein Jahrzehnt überspannen oder sonst irgendwas. Und die meisten Promotions haben ja gerade jetzt aktuell gar nicht so lange überlebt. Ich meine, bei der WCW in Kombination mit der NWA hätte man das vielleicht noch irgendwie machen können, aber schwierig, sage ich mal. Deswegen, ich glaube, das ist einfach eine WWE-Geschichte. Haben Wrestler eine Art Verschwiegenheitsklausel in ihrem Vertrag, welche ihnen verbietet, nach ihrer WWE-Zeit über gewisse Dinge zu reden? Ich glaube, sowas gibt's tatsächlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da gewisse Dinge gibt, die erstmal unter Verschluss gehalten werden. Weiß ich gar nicht. David, hast du mal über sowas was gehört?
Das nicht. Es wäre aber einfach auch logisch ohne Klausel, dass du halt gewisse Dinge nicht weitersagen kannst oder darfst, weil du machst das ja auch jetzt als Arbeitnehmer. Du kannst ja nicht einfach die Stelle wechseln und dann einfach alle Geschäftsgeheimnisse weitersagen. Dann wirst du auch verklagt.
Genau.
Also es gibt ein Geschäftsgeheimnis und darunter fällt das wahrscheinlich alles.
Ist auch alles, glaube ich, genau. Und außerdem die Sache ist ja auch, jetzt ich sag mal, gerade wenn du irgendwie entlassen wirst oder sowas und dann sagst, oh, das ist ja alles scheiße und sowas. Was,
CM Punk, hallo!
Also was sagt das denn über dich aus, ne? Also wenn das jetzt wirklich
CM Punk.
Ja, da hast du halt den Vorteil, dass du ein großer Star bist. Aber ich sag mal, wenn du jetzt wirklich so als Mit- oder Undercard irgendwie die WWE verlässt und sagst, oh, ist alles scheiße oder sowas und du dich über alles aufregst, dann hast du halt vielleicht auch nicht so einen guten Ruf generell. So, weil wer weiß, was dann Wrestler XY über dich sagt, wenn der bei dir antritt und da unzufrieden ist.
So ist das. Der Arne fragte noch über Facebook, also auch zwischen den Jahren, und er fragte, ich sehe mir gerade WrestleMania 11 mit Bam Bam Bigelow und Lawrence Taylor im Main Event an. Was haltet ihr eigentlich von Promis im Ring und wenn die auch noch gewinnen dürfen? David?
Ich hasse es, wenn sie gewinnen dürfen. Ich habe auch kein Problem allgemein mit Promis im Ring, wenn sie die Sache ernst nehmen. Womit ich halt Problem habe, ist dann halt sowas wie hieß die, Snooki oder so?
Das war scheiße.
Das geht halt gar nicht, aber manchmal wirst du ja auch positiv überrascht, dass du halt einfach denkst, so, hui, er hat sich aber echt vorbereitet.
Steve Amell zum Beispiel von Arrow.
Ja, genau, der war vorbereitet und hier fand ich halt auch bei WrestleMania 11 Lawrence Taylor, der hat halt schon Bock drauf. Ich meine, bei ihm ging die Luft irgendwann aus von der Kondition her, aber er hatte halt Bock drauf. Ich hätte ihn halt nicht gewinnen lassen. Das finde ich halt immer fatal, weil dadurch du einen Wrestler einfach schlechter darstellst. Ist ja genauso wie wenn ein Fußballprofi gegen irgendeinen Promi spielt und der macht den eigentlich fertig mal 1-gegen-1. Nee. Muss nicht sein, dadurch sieht man einfach als Profi immer schlecht aus. Aber Promis im Ring allgemein, es ist nicht verkehrt, wenn die Bock drauf haben und es ernst nehmen.
Ja, bin ich auch dabei. Also wenn da wirklich was hinter ist und wenn man merkt, dass die da Bock drauf haben, ist es okay. Wenn das aber nur so PR-Geschichten sind, habe ich auch meine Probleme mit. Und dann können sie für mich auch gewinnen. Aber zum Beispiel David Arquette damals, das war schon ziemlich grauenvoll. Also bei der WCW natürlich. Ne? Jetzt inzwischen wrestelt er ja wirklich und ist ja da auch jemand, der sich da wirklich bemüht und alles. Und das
und fast ist umbringt. Auch in Ordnung.
Und fast umbringt natürlich auch, aber sich auch bemüht.
Aber Karl Malone damals hat das zum Beispiel auch ernst genommen. Der hat das gut gemacht.
Ja.
Der Basketballer? Auch,
ja.
Der dann gegen Dennis Rodman im Team
gekämpft. Nee, nicht im Team. Die haben gegeneinander gekämpft. Hulk Hogan und
Dennis Rodman. Im Team. Also in einem Team war Malone, auf dem anderen Team war Dennis Rodman.
Genau, Dennis Rodman und DDP gegen Hulk Hogan und Dennis Rodman
damals. Oh Gott, wo war das? Das muss ich sehen.
Hawk Wild 98, 99, irgendwie sowas.
Er warte nicht das WCW. Beste Wrestling, aber man sieht zumindest, dass er trainiert hat vorher auch und dass er auch ein Wrestling-Fan war.
Gott, wie witzig, Karl Malone und Rodman im, oh Gott, okay, das muss ich mir angucken.
Du kannst auch noch Jay Leno im Wrestling-Ring sehen, das gab es damals auch.
Nee, mach das bitte nicht, hör nicht auf Olaf. Hör nicht auf diese Stimme.
Dann, der José Mourinho fragt noch, die Situation um Roman Reigns, ist das die unfreiwillige Chance zum vollständigen Faceturn? Haben wir eigentlich schon gesagt, dass ne? Also, dass da eigentlich jetzt die Emotionen so hochgespielt sind, dass, wenn er denn irgendwann hoffentlich komplett gesund und genesen zurückkommt, dass das die Chance ist, ja, sehe ich so. David, du auch?
Ja, es ist nicht nur die Chance, es wird halt so sein, wenn er zurückkommt, wird er halt umjubelt wie sonst was. Ich hoffe halt nur, dass man den Hintergrund nicht ausschlachten wird im Anschluss.
Ja.
Und dass man halt auch aus den Fehlern vielleicht vorher gelernt hat und einfach sagt, das ist ein absoluter Superstar, aber und jetzt auch super Face, aber wir pushen den jetzt nicht zum Supermann. Ja. Das wäre ganz nett.
So, der Thorsten fragte mich bei der 18th Anniversary und auf Instagram, weil ich habe erst seine Frage vergessen und dann hat er mich angesprochen beim Event selber. Welche Matches würdet ihr jemandem zeigen, der noch nie Wrestling gesehen hat, um ihn quasi ein bisschen zu überzeugen? Und das ist ja auch immer was, was man natürlich ganz gern versucht. Kai, gibt's da Matches, wo du sagst, ja, damit hast du deine Freunde zum Wrestling gekriegt?
Also vieles, wo du sagst, das ist ein actiongeladenes Match mit guten Charakteren, was aber auch nur so 10 bis 15 Minuten geht. Also du musst jetzt nicht irgendwie so das Story-Match zeigen, was eine halbe Stunde geht oder sowas. Weißt du, also so ein schnelles, angenehmes Rollins-Match, so ein Rollins gegen Ziggler vielleicht oder sowas auch, oder auch ein AJ gegen irgendjemanden, wo du sagst, okay, hier, das und das sind gute Wrestler, die zeigen, was sie können, das ist schnell, da sind gute Crowd-Reactions drin, aber ist nicht so diese, also ich würde jetzt auf jeden Fall nicht so die Sachen zeigen, wo wir sagen, oh, das ist mein Match of the Year, so ein DIY gegen, keine Ahnung, wen, 40 Minuten lang oder sowas. Sondern eher sowas, was Schnelles, wo du so einen guten Appetit haben irgendwie.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich würde tatsächlich irgendwas zeigen, was so ein bisschen Richtung Character Work, aber auch so ein bisschen mit viel Show drumherum, große Charaktere, also Emotionen, Shawn Michaels gegen Ric Flair damals, Retirement Match, Shawn Michaels gegen Undertaker, finde ich so auf der ganz, ganz großen Bühne, sind so Dinger, die kannst du jemandem zeigen, die verstehen sie, wenn, also selbst wenn sie keine Ahnung von Wrestling haben, verstehen die, was da in der Halle passiert und was da erzählt wird und was da wirklich auch in den Herzen der Menschen geschieht. Weiß ich gar nicht. Das sind so Dinger, die würde ich da aufführen. David, wie ist es bei dir?
Ich habe meine drei Standard-Matches, die ich in dem Fall wirklich immer aushole. Das ist einmal WrestleMania 17, das TLC-Match.
Okay. Schlau, ja, sehr, sehr schlau.
Ja, Moment, ich erkläre auch nachher, warum. Dann ist es das Hardcore-Match bei One Night Stand zwischen Mick Foley und, wer war denn alles dabei?
Mick Foley und Edge gegen Tommy Dreamer und Terry Funk.
Genau.
Und Bueller
das extrem brutale Hardcore-Match, ja. Das zeige ich auch sehr oft. Und als Singles-Match HBK gegen Undertaker von WrestleMania. Und zwar das erste. Oder je nachdem, wenn man noch Zeit hat, zeige ich anschließend noch das zweite. Und jetzt der Hintergrund ist einfach, das TLC-Match zeige ich meistens als erstes. Und die Reaktion ist jedes Mal dieselbe gewesen bei allen Leuten, dass sie so sagen, von wegen so, ja, aber alle sagen doch, das ist fake. Die hauen sich doch gerade richtig da einen ab und das ist super spannend. Das tut doch weh. Und man so, ja, das ist halt fake abgesprochen, aber es ist halt trotzdem harter Sport, die müssen durchtrainiert sein, das sind richtige Profis und die haben es drauf. Und dann erzähle ich denen anschließend dann zeige ich denen meistens noch Hardcore, wenn ich die Frage, ja, wollt was Brutaleres sehen oder mal sehen, wie es heftig abgeht, dann das Hardcore-Match. Oder wenn die halt sagen, ja, ich habe Interesse für die Story, du erzählst immer von wegen, das sind gute Geschichten, dann zeige ich den WrestleMania HBK gegen Undertaker, erkläre vorher halt auch die Storyline mit dem Gut-Böse, na. Oder halt das zweite Match, wo man halt sagt, ja, da geht's halt um die Karriere, zeigt dann noch, was vorher bei Royal Rumble war. Das sind so die Paradebeispiele, womit ich bislang auch jeden überzeugt habe, dass er anschließend sagte, ey, das gucke ich auch gerne ab und an.
Der David, der alte Überzeuger.
Ich mache das total gerne, dass ich halt Leuten Wrestling zeige und dabei einfach ihre Reaktion beobachte.
Ja, kann ich verstehen. Und das sind auch auf jeden Fall Matches, die man da so zeigen kann. Ich tue mich da auch zum Beispiel schwer, weil man dann ja sagt, ja, hier zeig den doch so die ganz krassen, weiß ich nicht, Indie-Spotfests, irgendwas. Aber ich glaube, das ist nicht das, was Wrestling-ferne Menschen ins Wrestling reinbringt, sondern die Leute wollen quasi so mit der optischen Wucht, die Wrestling nun mal hat, irgendwie abgeholt werden. Da klappen dann nun mal diese Matches auf der ganz, ganz großen Bühne tatsächlich ein bisschen besser, glaube ich.
Und ach, Mist, ein Match habe ich noch vergessen. Das muss ich noch einwerfen. Und zwar, ich habe noch eins, wo ich gerne die Stimmung zeige, das ist dann WrestleMania 18. Hogan gegen The Rock.
Ja, das kann man halt auch machen. Gut, dann sind wir durch. Mein Gott, was ein Schinken. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, so ein langes Monstrum hier.
Das geht eigentlich.
Ja, du sagst ja, es geht. Wir sind ja gut. Also bei mir ist es gut bei 2 Stunden.
Ja. Ja, ganz genau 2 Stunden. Ja, das geht doch. Also früher haben wir länger ausgehalten. Ja,
machen wir noch 3, oder?
Ja, eben, also früher haben wir 3 Stunden rausgeknallt.
Das ist richtig. Auf jeden Fall, liebe Leute, wenn euch das hier gefallen hat, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann seid ihr auch dafür prädestiniert, dass ihr vielleicht noch mehr Headlock braucht. Dann schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei, wo ihr uns unterstützen könnt für kleines Geld. $5, 5 Euro. Im Monat seid ihr dabei. 107 Podcasts sind es, glaube ich, aktuell. die wir da online gestellt haben. Total verrückt, oder? Also,
wir sind einfach Arbeitstiere.
Wir sind solche Tiere, wir sind die Podcast-Tiere.
Ja, sorry, aber du hast dich gerade angehört, wie so ein Kürbis-Typ an der noch eine Runde, 5 Mark kommen. Das war voll geil.
Ja, das ist mein Zweitjob demnächst.
War richtig gut gemacht.
Schausteller, ja. Olaf.
Genau. Sideshow Olf.
Ja. Der mag Schwerter. Schlüpft auch so Schwerter manchmal einfach, weil das kann.
Ja. Genau das. Genau, da haben wir dann auch das Match of the Week haben wir jetzt da wieder. Wir haben die Review zu Wrestle Kingdom. Und natürlich, ich habe es gerade schon am Anfang des Podcasts auch schon gesagt, wenn ihr gern wie was von uns auf dem Körper haben möchtet, dann
gibt es bei Headlock-Tattoo. Jetzt.
Genau. dann gibt es bei slwrestling.de natürlich jetzt auch Shirts von uns, schaut da gern vorbei. Ansonsten geht's nächste Woche weiter, da sprechen Kai und ich über Dream Matches. Schreibt uns auch gerne, was sind eure Dream Matches und welche Matches würdet ihr euch gerne noch wünschen. In dem Sinne sage ich Dankeschön, danke Kai, danke David, bis nächste Woche, macht's gut.
Ciao.
'Headlock', der Pro Wrestling Podcast.